Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie toll, dass ihr dabei seid. Heute habe ich eine unglaublich tolle Frau zu Gast und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Claudia Schmutzler.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch ganz doll.
Ich möchte euch Claudia vorstellen. Claudia Schmutzler ist Schauspielerin und Regisseurin. Ihr kennt sie ganz bestimmt. Claudia, du hast deine Ausbildung gemacht an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig.
Genau, vor 100 Jahren.
Vor 100 Jahren. Parallel dazu hast du schon im Staatsschauspiel Dresden auf der Bühne gestanden.
Genau.
Ja. Auf der Bühne warst du zu sehen, unter anderem in der Drei-Groschen-Oper. In Spiels noch einmal Sam, in Harold and Maud, in der West Side Story und in der schönen Helena. Die durfte ich auch schon mal spielen.
Ja, da konnte ich noch singen.
Ja, ja, da muss man singen, genau. Und im letzten Jahr in Winterspeck in der Komödie in Dresden. Komödie Dresden. Bekannt geworden bist du mit dem Kinofilm Go Trabi Go, der direkt nach der Wende 1991, glaube ich, in die Kinos kam.
Genau, ging wirklich ineinander über.
Ging ineinander über, darüber müssen wir sprechen. Dann hast du im Laufe deiner Karriere wahnsinnig viel gedreht. Ich nenne nur einige Stationen. Du hast die Titelrolle in Für alle Fälle Stefanie in Sat.1 gespielt. Dann warst du 12 Jahre lang die Kriminalhauptkommissarin Katrin Böhrensen in der Soko Wismar fürs ZDF. Ich habe dich gesehen und war großer Fan von deiner Rolle als Astrid Richter in der Telenovela Rote Rosen in der ARD. Auch drüber sprechen. Ich fand das toll.
Ich finde das auch sehr spannend.
Ja, dann warst du dabei in Alarm für Cobra 11, in Liebling Kreuzberg, Praxis Bülobogen, Familie Dr. Kleist, im Tatort und noch so vielem anderen. Wahnsinn. Darüber hinaus machst du szenische Lesungen und arbeitest als Schauspielcoach und als Coach für Selbstführung und Krisenmanagement. Du engagierst dich in der IVQS, einer Stiftung gegen Altersarmut bei Schauspielerinnen und Schauspielern. Und neuerdings bist du auch als Floristin tätig.
Genau.
Und du bist Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Über das alles wollen wir miteinander sprechen.
Juhu!
Eine ganze Menge. Wow! Zunächst möchte ich mal wissen, wirst du heutzutage noch auf Go Trabi Go angesprochen?
Ja. Ja. Selbst in der Sauna.
Selbst in der Sauna.
Ja, was mich sehr verwundert, weil ich immer denke, 100 Jahre später und dann, wie erkennen die mich?
Ja.
Ich meine, da ist man ja so...
Ja, ja. Du warst nackt. Wahnsinnig, ja, auch nackt. Ja, stimmt.
Ja,
nackt.
Ja, aber auch verschwitzt, die Haare hängen sonst wo, man ist ungeschminkt.
Und trotzdem wirst du erkannt.
Ja.
Ja. Und habt ihr mit dem Erfolg gerechnet von dem Film damals?
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Es war ja für uns alle das erste Mal, dass wir sowas Großes gedreht haben. Mhm. Und, ja, das, all das, was da passiert ist, wenn du so eine Hauptrolle spielst, so riesige, ne? Mhm. Und dann das erste Mal vor allen Dingen im Westen bist, das hat uns so überfordert allesamt, dass wir auch gar nicht darüber nachgedacht haben, großartig, wird das jetzt ein Erfolg oder nicht. Als das dann kam, waren wir baff und glücklich natürlich. Mhm.
Ja, toll. Werden wir noch drüber sprechen. Ich möchte aber gerne mit dir zurückspulen zu deiner Kindheit. Wo kommst du her, Claudia?
Ich komme aus dem tiefsten Osten.
Okay.
Ich komme tatsächlich aus Omsewitz in Dresden. Das ist am Rande der Stadt, neben Leutewitz, Gorpitz und so weiter. Und bin da... Ja, im Grünen aufgewachsen. Ich wollte gerade sagen, behütet. Ja, behütet auch durch meine Großeltern. Aber das, ich will jetzt nicht so ein falsches Bild entwickeln, so wie, ah, es war alles Eierpropei. Nee, das war es leider nicht. Mhm. Meine Eltern waren sehr jung, als sie uns bekommen haben, mein Bruder und ich. Und es ging alles eher in die Richtung, in die es nicht gehen soll. Die haben sich dann auch relativ schnell getrennt. Mhm. Und bei meinen Großeltern habe ich alles gelernt, was wichtig ist im Leben an Werten. Das heißt jetzt nicht, dass meine Eltern komplett bekloppt waren oder so. Ne? Mhm. Aber ja, ich konnte mir von denen tatsächlich nicht so viel abschneiden.
Mhm. Und haben deine Großeltern das Künstlerische in dir gefördert? Oder wo tauchte das auf? Wann?
Also kommt eher, also ich spreche jetzt hier von den Großeltern von meinem Vater, von Opa Sigi. Und jetzt habe ich einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Ja. Macht man nicht Spaß in deinem Podcast.
Das ist okay.
Herrlich, oder?
Ja, in meinem Podcast darf man nicht räuspern.
Nee, ich weiß ja, was es bedeutet.
Ja, ja, genau. Klar.
Nee, aber also nochmal zurück, also Opa Sigi und Oma Ilse, das waren die Eltern von meinem Vater. Und bei denen habe ich wirklich meine Kindheit erlebt. Und ab und zu waren wir auch bei Oma Helga und Opa Walter. Und Opa Walter war Schauspieler, Conferencier und Sänger. Also eigentlich das alles, wie heute auch wieder dieser Beruf gelebt wird, nämlich, dass wir alles können müssen.
Ja, richtig.
Und von Dorf zu Dorf fahren und unsere Schäflein eintreiben und so weiter und so fort. Aber da wurde auch nicht groß rumgefördert. Nee. Später.
Aber wie war das als Kind? Hast du, dir Sachen ausgedacht?
Ja, genau. Ich habe im Vorfeld jetzt nochmal, ich bin ja mit dem Auto hergefahren, nochmal zwei Folgen von deinem herrlichen Podcast, ich liebe ihn wirklich sehr, gehört. Und ich weiß, dass diese Frage da kommt und ich dachte, ja, es ist bei allen gleich. Ja. Dieses sich schon produzieren in Kinderzeiten.
Ja, ist so.
Und
ja.
egal, wie die Eltern drauf sind, also ich, um es konkret zu machen, ich habe meinen Bruder immer gezwungen, wir mussten immer schon so 19 Uhr ins Bett und ich konnte natürlich nicht schlafen.
Nee.
Und ich habe meinen Bruder immer gezwungen, dass wir kleine Inszenierungen machen. Ich war natürlich der Regisseur und dann sind wir mit irgendeinem Blödelquatsch in die Stube rüber und da konnten die Ollen nicht anders und haben sich das angeguckt. Und dann war ich dann Gott sei Dank auch langsam müde, aber ich habe das dann weitergeführt, auch auf Geburtstagen und so, ungefragt.
Ja.
Ich konnte mir leicht Texte merken und habe da gespielt, letztendlich schon.
Hast dir jetzt schon deine Bühne gesucht.
Genau.
Ganz früh und deine Storys dir ausgedacht.
Genau.
Und wie bist du dann gelandet auf der Schauspielschule? Was ist dazwischen passiert?
Ja, also ich sag mal, da niemand das so irgendwie angetippert hat, ne, war mir das selber gar nicht klar, dass das so dolle in mir drinne liegt. Und ich komme ja aus einem bürgerlichen Haushalt und da war klar, nach der 10. Klasse, also Abi war ja bei uns damals nur die allerbesten, was ich eigentlich auch ganz gut finde, ne?
Ja.
Nicht so wie heute, wo alles,
wo jeder Abi
wo
macht
jeder
eigentlich.
Muss und die quälen sich dann so, das ich finde das ganz furchtbar. Also nach der 10. Klasse Schluss und ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden und bin durch den Stimmtest gerasselt.
Ach, interessant.
Ja, spannend, ne?
Ja.
Und dann blieb nicht mehr viel übrig, weil in der DDR war das damals so, dass du musstest dich zu bestimmten Zeiträumen, musstest du dich bewerben.
Mhm.
Und wenn die Zeiträume um waren, war nur noch das übrig, was halt übrig war. Das war unter anderem Sekretärin und technischer Zeichner.
Aha.
Ich hatte in technischem Zeichnen eine 4,
ja.
bin dann trotzdem mit meiner Mutter dahin, weil es musste ja sein, dass man dann was lernt.
Dass man was anfängt, ja.
Also so, ne? Und der sagte dann, der Prüfer, naja, was ist denn das räumlich? Und zeigt er dann so einen Kreis, Kugel natürlich.
Mhm.
Und ich sage einen Kreis und meine Mutter haut mir in die Rippen und sagt, das ist eine Kugel. Und der Prüfer sagt, genommen.
Okay.
Und fortan war ich für 2 Jahre verdonnert, technisches Zeichnen zu lernen.
Krass.
Und war absolut das schwarze Schaf da.
Ja.
Absolut das schwarze Schaf. Aber was gut war, und deswegen erzähle ich es, ich habe dort die ganzen Brigadewettbewerbe gemacht. Also weil niemand wollte, niemand auch konnte, würde ich heute mal sagen.
Ja.
Und habe dann das ganze Kulturelle gemacht. Und
aber
dann
was sind Brigadewettbewerbe?
Na, dass man so künstlerisch irgendwie musste da einen Haken hinten dran.
Ah.
Wir machen jetzt auch was für die Kultur.
Ah,
und
okay.
deswegen muss man da hier irgendwie zwei werden verdonnert, ein Gedicht aufzusagen oder so. Ne? Und ich hatte viel mehr als ein Gedicht auf Lager. Ich habe dann richtige kleine Inszenierungen gemacht mit mir selbst. Und das war so gut und es hat mir selber so einen Spaß gemacht, weil ich merkte, dass kann ich richtig gut. Sind Leute danach immer zu mir gekommen und haben gesagt, du bist völlig falsch in dem Beruf, du musst Schauspieler werden. Und da hatte ich endlich dieses Gefühl von, ich kann mich das jetzt trauen, weil die Glaubenssätze meiner Kindheit waren, Schauspieler müssen schön sein, du bist nicht schön.
Mhm.
Na, da gab es überhaupt keine Frage. Ne? So.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, doch, ich muss das probieren. Und dann sagte meine Mutter, du, wir gehen mal zum Opa Walter, der soll dir meine Lehrerin raussuchen. Das tat er dann.
Aha.
Und dann trainierte ich mit Frau Dr. Seezehn im Szenenstudium damals schon 2 unterschiedliche Rollen.
Aha.
Und habe gedacht, was ist das Furchtbares?
Okay.
Jedes Wort auseinandernehmen, jeden Satz drehen. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Nee.
Meine Familie ist auch nicht ins Theater gegangen. Das Einzige, was ich an Theater kannte, war das, was von der Schule aus lief, so einmal im Jahr.
Ja.
Ansonsten war da Buff Banane.
Ja, interessant.
Und ich kam also völlig unbeleckt und habe aber diszipliniert und fleißig alles gemacht und wusste dann auch am Ende der 3 Monate, dass mehr nicht geht. Also ich habe mich richtig selbst zerquält und bis das dann Einzug in mein Gehirn gehalten hat, dass es auch was bringt. Ja.
Ja, ja.
Und dann bin ich auf die Schauspielschule und bin da beim ersten Run durchgekommen und beim zweiten habe ich gespielt und habe mich, und das ist schon die erste schöne Geschichte, ich erzähle sie sehr gerne.
Ja.
Ich habe da die Eliza Doolittle gespielt in der Szene und danach dieses Liedchen Nur in Zimmerchen irgendwo.
Ah ja, perfekt.
Und bei diesen ganzen Prüfungen saßen die ganzen Prüfer und die ganzen Studenten und alle, die es werden wollten, ja noch mit im Raum und niemanden haben die durchspielen lassen. Niemanden. Ah. Nur mich.
Ja, cool.
Und da habe ich mir damals total was drauf eingebildet,
ja,
bis ich dann später gemerkt habe, die waren fassungslos.
Ach so.
Fassungslos, ob dieser leidenschaftlichen Naivität, die ich da mitgebracht habe, wie ich da an der Wand runtergerutscht bin und mit Herz und Seele da alles drauf und halb sächsisch dann noch, ne?
Ja, klar.
Gebrettert habe und dann dachte ich, ja, bist du ganz gut durchgekommen, Zeugs, klar, du wirst genommen. Und dann wurden wir in zwei Lager gespalten, das eine Lager durchgekommen, das andere nicht. Und ich wurde nach rechts zu dem nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, das
kann nicht sein,
das
ist ein Fehler.
Ja. Also zu 100%. Ja. Keine 5 Minuten später ging die Tür auf und Frau Schmutzler, Sie sind im falschen Zimmer.
Wirklich?
Ja, ich habe mich nicht gewundert.
Dir war das klar?
Mir war das klar.
Na super, das ist toll. Das
ich wusste aber auch, Sache. Nee, weil ich auch wusste, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, und ich fand mich wirklich gut, weil ich sehr kritisch bin. Meine Lehrerin war auch sehr kritisch und wir haben das beide für gut befunden. Und ich wusste, mehr geht nicht.
Ja, ja
gut. Und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Es hat alles funktioniert, wie wir das probiert hatten. Mhm. Und ich wusste, ein zweites Mal muss ich da nicht hingehen. Mhm. Und dann dachte ich, naja, muss ich ja jetzt auch nicht.
Ja, cool. Ja, ja, wir fühlen die Sachen in uns, in Wirklichkeit,
ja,
oder?
Ja, ja.
Toll. Und wie war dann die Schauspielschule? Wie war das?
Ups, also
wenn man so auch, wenn du gar nichts von der Familie so an Vorbildung hattest, das muss doch für dich eine komplett andere Welt gewesen sein.
Es war eine komplett andere Welt und die ersten Gefühle waren tatsächlich, endlich bin ich bei den Leuten angekommen, die mich verstehen.
Die dich verstehen, ja.
Aber dann hat mich das Leben wieder eingekriegt, weil man muss sich vorstellen, kommt ein Persönchen, 1,58 groß, mit einem Plissé-Rock, was Mutti genäht hatte, auf Stilettos, mit Feinstrumpfhose. Der Kopf war frisiert mit einer Kaltwelle und Fassonschnitt geschminkt auf die Schauspielschule.
Okay.
Das ist auch heute nicht üblich.
Nee, das selbst heute nicht.
Und ich war so leidenschaftlich in dem Ganzen, was ich da getan habe. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie sehr ich gemobbt worden bin.
Echt?
Gott sei Dank.
Okay.
Das kam dann erst alles später. Das spürt man ja auch. Irgendwann kann man das nicht mehr verdrängen.
Ja.
Und ich gehörte halt nicht zu den Intellektuellen.
Ah, interessant. Ja.
Und ja, da gab es dann schon hin und wieder da auch, es wurde nicht aufgefangen, sagen wir mal psychologisch. Ich habe da sehr viel Handwerk gelernt, dafür bin ich sehr dankbar. Wenn man mich heute fragt, was würdest du an der Leitung oder an so einer Führung ändern, dann würde ich immer sagen, da muss eine Supervision rein. Ihr könnt die Leute nicht auffetzen bis zur Halskrause.
Muss,
und sie dann
auch
stehen lassen, das geht einfach nicht, weil dieser Beruf ist so Psyche. Ja. Und das ist ja auch das Spannende daran.
Ja, klar.
Aber du kannst die nicht, wenn du die bis zum gewissen Punkt bringst, sage ich jetzt mal so, ohne konkret zu werden, kannst du sie dann da stehen lassen. Die müssen sich ja wieder zusammensetzen.
Ja.
Und das in dem Alter?
Ja, eben.
Krass.
Das ist ganz, ganz krass. Ganz gefährlich auch. Ja. Man braucht da eine Begleitung eigentlich. Wie Mentoren von Anfang an.
Genau,
eigentlich.
Genau. So wie es toll wäre, wenn jeder seinen eigenen Therapeuten hätte. Ne?
Ja.
Das wäre so gut.
Das wäre richtig gut.
Und so, also auf der Fahrt hierher ist mir auch nochmal aufgefallen, so dieser Generationsunterschied. Meine Eltern, die können gar nicht so richtig leicht sagen, ich liebe dich oder ich hab dich gern. Die drücken das durch was anderes aus und brauchst einen Dolmetscher. Meine Generation hat schon so angefangen, über Gefühle zu reden, sich zu reflektieren und so weiter. In einem, behaupte ich, ganz guten gesunden Maß.
Mhm.
Die Generation nach mir, meine Tochter, mein Sohn, fühlen schon wieder so sehr, dass es schon wieder fast unangenehm ist.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das weiß ich.
Und meine Therapeutin sagt ganz oft, das Maß ist das Gift. Und das finde ich auch.
Ja, das stimmt. Ja. Gut, das ist halt.
Und das ist ganz schwierig, das so dann so zu verstehen und wirklich ruhig zu bleiben dabei, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegenüber meinen Kindern denke, euch geht's viel zu gut.
Mhm.
Hätte ich nie gedacht. Und ich meine gar nicht, dass ich ihnen das missgönne. Ich gönne allen, die unter uns sind vom Alter, dass es ihnen gut geht. Darauf hinarbeiten wir
ja.
Aber dass es dann gar nicht mehr diesen Blick für den Kontext gibt.
Mhm.
Ja?
Ja.
Oder dass wir schon so weit sind, dass wir unsere Kinder, wenn sie schwer händelbar sind, auf irgendwelche Reisen schicken müssen, damit sie mal ihre Hände in die Erde tun, was dann auch blöderweise noch von RTL begleitet wird.
Ja.
Also ganz furchtbar.
Ja.
Und das ist, sich dann so in den Generationen zusammenzufinden, ja, das ist wirklich eine Herausforderung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage zur Schauspielschule. Ich coache ja viele Leute auch, was Sprechen angeht, ne? Und bringe so Hochdeutsch bei. Ja. Und das hast du doch sicher auch auf der Schauspielschule gelernt,
durch.
Oder?
Naja, durch, sagen wir mal so.
Oder nicht?
Doch, naja, bisschen nee, nicht wirklich nee. Ein bisschen. Ja. Bisschen. Ich kam ja wirklich aus dem tiefsten Osten, aus dem tiefsten Dresden auch noch. Ja. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, Latsche, komm mal her.
Naja.
Claudia, komm mal her.
Oh ja, versteht man nicht.
Versteht man nicht. Nee. Und als ich dann auf die Schauspielschule kam, gut, ich hatte, ich war sehr gut in Deutsch und ich konnte schon aus meiner Sicht relativ gut Hochdeutsch sprechen.
Ja.
Was ich nicht wusste, ist, dass der Sachse immer singt.
Ja.
Also da ist immer so eine Strophe drin.
Ja.
Ich finde, das muss man mögen oder man mag es nicht. Also manche können das auf den Tod nicht ausstehen. Und ich hatte es sehr schwer mit dem Sprechen da. Mhm. Also ich hatte, der einzige Lehrer, der wirklich entspannt war auf der ganzen Schule, war Professor Dr. Neumann, der Sprecherzieher.
Ja, der Sprecherzieher.
Und der ist teilweise beim Unterricht eingepennt. Und früher fand ich das schrecklich.
Ja.
Aus der heutigen Sicht genial.
Ja.
Wirklich genial. Der hat da auch so eine Ruhe reingebracht und der hat anstatt da irgendwelche großen Sitzungen mit, was da alles verhandelt wurde, hat er uns eingeladen und hat gekocht für uns. Ja?
Wirklich?
So, ja, genau.
Super.
Und im Nachgang wirklich für mich das Beste, weil ich war schon ehrgeizig und wollte schon, aber wenn man mir dann da auch noch so explizit vermittelt hätte, dass ich nur überhaupt nie reden kann.
Ja, ja.
Ja. Da wäre ja alles ja noch hinten losgegangen.
Ja, ja.
Das wäre ein Vorsprung geworden.
Ja, ja, ja.
Und so bin ich halt so mit diesen, ja, ich kann und bilde mich und bin ich dann raus aus der Schule und habe tatsächlich Learning by Doing das dann so, denke ich, hingekriegt, dass ich ganz gutes, muss aber immer wieder trainieren, ganz gutes Hochdeutsch hinkriege. In der Schule allerdings gab es dann auch einmal den Punkt, wo mir gesagt wurde, Claudia, red bitte lieber wieder Sächsisch. Das ist unerträglich. Ja, weil ich dann so ein manieriertes, wenn ich keine Zuordnung habe zu einer Rolle oder so, dann fange ich an, so manieriert, weil dann alles so,
ganz korrekt
ausgesprochen. Wie der Sachse eigentlich spricht dann immer die Endungen mit aus. Das habe ich versucht in Hochdeutsch zu machen. Und je mehr ich gespielt habe, desto besser ging das.
Das ist immer so.
Ja, und ich benutze jetzt das Sächsische zur Entspannung für das Team und für mich. Kann da unheimlich schnell switchen.
Du
kannst sehr,
du switchst ja die ganze Zeit jetzt gerade. Ja, man entspannt sofort. Wenn Dialekt dazukommt, ist es sofort.
Und man kann sich auch super die Rollen erarbeiten. Also ich sage das meinen Schauspielcoaches auch ganz oft. Die sagen, bitte bereite es vor, lern da schon mal an und so weiter. Also nicht, dass du ständig auf den Zettel gucken musst, weil sonst sind wir nicht frei.
Ja.
Und wenn du einen Satz nicht verstehst, dann sprich ihn in deinem Dialekt oder in einem, der dir nahe ist. Weil dann fühlst du die Hand ab.
Ja,
diese
natürlich.
Haltung dahinter.
Ja, klar.
Das ist schon schön.
Ich war ja bei der Eiskönigin als Phonetik-Coach und habe mit vielen Italienern gearbeitet und ich habe die dann ihre Sätze, es gab einen ganz schönen Satz von dem Schneemann Olaf. Nur, warte mal, wahre Schwesternliebe hat ein eingefrorenes Herz zum Schmelzen gebracht, wird ganz am Schluss vom Stück gesagt. Und habe ich gesagt, und jetzt sagst du den mal auf Italienisch, den Satz, damit dein Gefühl dazu kommt und dann machen wir ihn wieder auf Deutsch. So, die eigene Sprache ist so wichtig.
Ja, absolut.
Ja, um den Anschluss an sich zu finden. Ja. Wie ging es weiter nach der Schauspielschule? Was waren deine ersten Engagements? War schon direkt der Film oder hast du...
Nee, also bei uns war, das war ja das Tolle an unserer Schule, dass wir nach 2 Jahren Grundstudium in Leipzig sind wir an die Studios gegangen. Die waren in verschiedenen Städten.
Ah.
Und ich durfte nach Dresden.
Ah, okay.
Und ans Staatsschauspiel.
Ja, Wahnsinn.
Das ist so der Hammer, weil alles, was im Theoretischen gelernt wurde, das konntest du dann überprüfen,
ob es
funktioniert. Und es war damals eine Zeit mit so großartigen Schauspielern.
Toll.
Und wir hatten halt die Chance, die leben aus dem Studio halt, die wurden nicht bloß verbraten, abends um die Klaköre zu machen, zum Beispiel für Amadeus oder so, also diese Massenszenen, sondern die Mädels, die so in unserem Alter waren, die aber schon engagiert waren, die waren Sensibelchen. Und die sind öfter mal ausgefallen.
Ah, okay.
Und deswegen sind wir 3 Mädels, die wir da in diesem Studio waren, durften wir öfter mal schon große Rollen spielen. Eben, was du gesagt hast vorhin mit 3-Groschen-Oper.
Ja.
Ich habe ja die Luzi da gespielt,
ja,
die eine große Hauptrolle.
Ja.
2 Tage vor der Premiere bin ich eingesprungen.
Ah, okay.
Und da ich im Studium so darauf geknallt wurde, ständig immer zu denken, also was ja impliziert, du bist zu blöd, du musst einfach immer wieder denken, weil da ist so viel Bauch, was ja Schwachsinn ist, habe ich mich manchmal so festgehalten, dass ich gar nicht konnte. Aber 2 Tage vor der Premiere, dann springst du rein.
Ja, hast du keine Zeit
mehr zu denken. Und wenn du guter Schauspieler bist, und das war ich tatsächlich da schon, dann machst du das richtig gut. Und alle waren begeistert. Und für mich war das toll, weil ich gemerkt habe, das geht.
Ja.
Daneben hatte ich noch eine große Stütze, das war der Rudi Donat vom Staatsschauspiel, ein bekannter Darsteller, damals leider jetzt schon verstorben. Und der hat mit mir mehrere Szenenstudien gemacht und hat mir durch das Ergebnis dann und durch die Zusammenarbeit vorher so viel Selbstwert vermitteln können, dass ich endlich an mich geglaubt habe.
Ja.
Ja. Und das ohne den hätte ich wirklich nicht weitermachen können, weil das war zu viel. Zu viel an Abwertung. Es wurde ja gar nicht so oft offen ausgesprochen. Aber ich habe das so empfunden. Ne? Also ich meine, es ist ganz klar, wenn du kriegst ein Szenenstudium, Monolog, ist ja überall mit drin.
Ja.
Und für mich war es gab immer Vorgaben und für mich war die Vorgabe, mach alles nur über den Kopf. Lass den Bauch draußen, du darfst dich auch nicht bewegen. Du bist in einem Kreis, hast eine Bowlingkugel im Schoß. Dann lache ich mich heute schon tot und würde sagen, habt ihr sie nicht mehr alle.
Ja.
Und dann machst du eine Collage aus Chrysotemis, Clytemnestra und Lysistrate.
Okay.
Was ja eh schon eine schwere Sprache ist.
Ja, klar.
Griechische Tragödie.
Ja.
Und dann durfte ich noch nicht mal...
dich bewegen.
Ja, und wenn du dich nicht bewegen kannst, und das war gar nicht das Schlimme, aber dieses Implizieren von, du bist einfach zu doof, deswegen müssen wir jetzt das trainieren, was du gar nicht hast, den Kopf.
Oh, wie schrecklich.
Also das ist doch schrecklich, oder? So im Nachgang denke ich auch, und ich immer so, ja, aber ich habe mir das gar nicht gestattet, zu fühlen, was das mit mir gemacht hat.
Ja.
Und wenn der Rudi Donat damals nicht gewesen wäre, wäre ich schlecht geworden.
Ja.
Da wird man schlecht, ne?
Natürlich.
Wenn man abgewertet wird.
Und abgewertet wird, ja, klar.
Ja, genau. Ja, und dann bin ich nach dem IFO-Spiel, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, weil mir fallen immer so viele Geschichten ein.
Ja, super.
Bin ich gleich, weil ich wollte in Dresden bleiben und Gott sei Dank hat sich die Landesbühne Sachsen für mich interessiert.
Aha.
Und ein Dreispartentheater, Musik, Ballett und Schauspiel.
Ja.
Und habe ich dann 2 Jahre lang hoch und runter alle Rollen gespielt in meinem Fach. Unter anderem eben die schöne Helena.
Ja.
Und das, was mich sehr geprägt hat, war halt, wir sind ja auf jede Klitsche gefahren. Also es war schon so ein B-Theater, kein kleines, aber so ein mittelgroßes.
Ja.
Auf jede Klitsche zu fahren, sich da wirklich, also dass du es gut machst. Ja. Ne? Und dann die Landesbühne Sachsen, das habe ich auch sehr geliebt. Da habe ich Nchochi, die schöne Schwester von Winnetou, gespielt.
Oh.
Und das habe ich auch sehr gerne gemacht.
Ja.
Und da konnte ich mich sehr, sehr, sehr gut, sehr schnell entwickeln.
Mhm.
Und da kam dann auch zu einer Vorstellung der Produzent und der Regisseur von Gotha Bigot.
Ah.
Und wollten mit mir ein Gespräch und haben gesagt, ja, das ist ja alles ganz toll und bla 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 hin und her. Aber du bist zu alt. Ich war 22.
Ja.
Und ich habe mit dem kurz so ins Drehbuch reingelesen und so. Und ich habe gesagt, na, also was stellt ihr euch denn vor, dass hier eine 16-Jährige von der Straße euch diese Rolle wegspielt? Nein.
Nee.
Na, aber du kannst es nie machen. Ich sage, wo bin ich denn zu alt, Freunde? Es gibt Maske, es gibt Kostüm. Ich bin 22, eine Frechheit geht.
Ja, richtig.
Dann sind die gegangen, kamen nach einem halben Jahr wieder.
Echt?
Und haben gesagt, du hattest recht.
Ja, klar.
Und habe ich damals mit so einer Rutzbe gesagt, dann habe ich doch gesagt.
Ja, super. Toll.
Ja, und dann ging es los.
Die Rolle ist ganz jung, die ist 17, oder?
Ja, genau, 16, 17.
Ja, das passt ist kein doch. Unterschied. Ja, natürlich passt das. Ja.
Aber du musst es halt führen.
Ja. Dann bist du vom Theater weg und hast das gedreht.
Genau, und dann wollte ich eigentlich wieder zurück zum Theater und da gab es große Streits, weil dann, also da war die Wende, ja. Also es gab ja überall diesen Umbruch.
Ja.
Politischer Umbruch, beruflicher Umbruch. Ich wollte alles beides. Habe aber den Neidfaktor außer Acht gelassen auch, dass die dann von oben gesagt haben, nee, aber du hast jetzt schon einen Film gedreht, du kannst jetzt nicht noch damit fahren und das machen und dieses und jenes. Wo ich gesagt habe, wieso? Die Leute freuen sich doch, mich zu sehen.
Ja, klar.
Und das könnt ihr doch da und da drüber verkaufen. Dann kamen die Leute von außen, wollten Filme mit mir drehen und mein Theater hat mich nicht rausgelassen.
Ah.
Ja, und ich habe gesagt, das könnt ihr doch nicht machen.
Ja.
Und also was heute, wo alle heute sagen würden, na klar, los her und wir ziehen Publikum und so weiter und so.
Ja,
ich habe
ja.
mich dann mit denen so verkracht, dass ich raus bin.
Ja.
Tatsächlich,
ja.
Und das war aber auch schon wieder zu spät für die Filme, die dann da waren, weil das ja so schnell geht.
Ja.
Ja, und dann bin ich ins Freie gegangen und habe da erstmal lange Zeit Theater gespielt.
Ah, ja. Jetzt möchte ich über Gotha Bigot, ich möchte ganz gerne mit dir ein bisschen sprechen, Claudia. Du wirst immer drauf angesprochen, wahrscheinlich dein Leben lang. Ich habe mir den Film gestern angeguckt, ich kannte ihn nicht, ich kannte ihn nur vom Hören.
Mhm.
Und ich war hin und weg. Ich finde den toll. Ich finde den Film wirklich toll. Es ist so ein, es ist ja Anfang der 90er, es ist so ein 80er-Jahre-Gefühl für mich gewesen. Auch ja. von der Musik natürlich, die war. Und dann mit diesem Trabi dachte ich, das ist ja wie dieser Film mit dem Käfer, so ähnlich, ne? Mhm. Und es waren so viele bekannte Darsteller dabei, ist ja der Hammer. Mm. Billy ja. Zöckler, Konstantin
ja.
Wecker.
Ja, der Hammer, oder?
Unglaublich, Dieter Hildebrandt, Dieter Krebs in den kleinsten, verrücktesten Rollen irgendwie. Mm. Und natürlich Wolfgang Stump, dein Papa und deine Mama Marie Gruber. Ist auch bekannt, oder? Ich kannte das Gesicht auch so doll. Wie war das? Also war das zu drehen? Auch diese Reise von Bitterfeld bis nach Neapel.
Ja, es war, also wenn ich heute, ab und zu mal gehe ich ja so auf Trabi-Treffen und so, auf sozusagen bezahltes Engagieren und gehe da mit Wolfgang hin. Marie ist ja leider schon gestorben vor ein paar Jahren. Und dann gucke ich mir den Film an und jetzt liebe ich ihn wieder. Ja. Damals war es so viel und wir haben den ständig und auch natürlich hast du gewisse, so ein Klientel an Fans, die das nicht unterscheiden können, dass du Schauspielerin bist und nicht die kleine Jacqueline, der du einen Arsch fassen kannst.
Ja, ja.
Was
ja,
mir des Öfteren passiert ist, leider.
Echt?
Natürlich. Ja. Mhm. Und diese Zeit war der Hammer. Ich gucke auf den Film und denke heute, der ist so lieb.
Ja.
Der ist so lieb.
Ja,
der hat den Schnitt an der richtigen Stelle. Der hat diese großartigen Darsteller. Mein Gott, was war ich aufgeregt als Konstantin Wecker.
Ja.
Bei dem war ich beim Konzert ein halbes Jahr vorher.
Ja.
Mir da diesen Schein in den Hintern, also überhaupt da locker stehen konnte. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich dachte, Konstantin Wecker.
Natürlich.
Ja. Ja. Und der hatte vor mir so eine Hochacht. Ich dachte, wer bin ich neben ihm? Also so dieses, ne? Und diese ganzen tollen Schauspieler, die alle sehr, sehr gut waren und sehr, sehr sympathisch waren.
Ja.
Großartig. Und dann diese Reise, wo ich Ostgurke das erste Mal, damals drehte man ja auch chronologisch, ne? Ich bin in Rom, hatte ich einen kleinen Zusammenbruch, weil ich einfach, gut, da hatte ich wohl noch Liebeskummer dazu.
Ja.
Also da kommt ja meistens immer alles zusammen im Leben, ne?
Ja, ja.
Und dann bist du in Rom. Und diese ganzen Menschen und diese ganzen Wahnsinnigen auf den Straßen.
Ja, ja.
Und diese Stadt und das Tränen dann noch dazu.
Ja.
Also das war eigentlich zu viel.
Fast
das war
eins zu
viel
eins
des Guten. Ja, es war wirklich eins zu eins.
Ihr wart ja aus dem Osten und ihr hattet plötzlich diese Freiheit.
Absolut,
Und habt das dann gedreht.
Ja.
Also das hat so einen Charme, dieser Film.
Ja.
Auch diese Eltern, die Liebesgeschichte der Eltern und so. Ich finde das wirklich richtig rührend.
Ist ganz lieb, ne?
Ja, ganz lieb. Ja, ganz lieber Film.
Und natürlich so solche Sachen, wie ich weiß noch ganz genau, als wir da am Trabi standen und der Vater klatscht mir eine. Ne?
Ja,
das war Szene. War mein Geburtstag.
Echt?
Ja, als ich da den Weg lang da mit der, sag ich
ja,
immer.
Ja, mit der Gitarre da
mit allen, mit denen ich da gucke manchmal so. Sag ich dann, da hatte ich Geburtstag an dem Tag. Das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich zu Wolfgang gesagt, weil Wolfgang ist ja kein ausgebildeter Schauspieler. Der weiß nicht, wie man haut.
Ach, interessant.
Wie man eine Ohrfeige gibt. Da habe ich ihm gesagt, Wolfgang, bitte, nicht hier irgendwie so tun, als ob das sieht scheiße aus. Ich muss dann alles mitspielen für dich. Das ist nicht authentisch.
Ja.
Und komm, wir üben jetzt 2-3 Mal. Ich zeig dir, wie es geht.
Ja.
Und dann lässt du los. Es wird, wird schon hinhauen, weil ich finde das schöner, wenn man dieses Timing richtig erwischt, wie die dann zurückguckt und wie lange die braucht, um dem zu sagen, so, der Vater,
jetzt geh
die Mutter eine Hure, Vater, ich schläge schon die Mutter eine Hure. Und jetzt gehe ich, Und das war toll, dass ich natürlich auch Wolfgang, der viel am Drehbuch mitgearbeitet hat, deswegen ist es auch so gut geworden, wie es geworden ist, weil die Wessis natürlich, woher sollen sie so wissen, also da Dinge reingeschrieben haben, wo du dachtest, was soll der Scheiß, so sind Ostler nicht. Und wo er dann auch Achtung vor mir hatte, ich mit meinen 22 Jahren, weil ich kannte diese Dinge natürlich.
Das, ja, natürlich.
Solche Sachen. Ja,
ja, ja, klar.
Ja, und dann habe ich ja das allererste Mal beim Film überhaupt so eine große Rolle gespielt, diese ganze Verantwortung.
Ja, natürlich.
Und das, wie machst du die Rolle, was für ein Sächsisch gibst du der, dass man es noch verstehen kann und so. Das ist nämlich...
Habe ich auch gedacht.
Ich war auch, habe ich mit Uwe Stein einen Film gedreht. Auf Sächsisch, auch wieder eine Kunstsprache, also Kunstsächsisch, und musste ins Synchron. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort war, was die synchronisiert haben wollten. Wo ich gesagt habe, das kannst du nicht synchronisieren, sonst ist es kein Sächsisch mehr. Leider fehlt mir das konkrete Wort. Da bin ich wieder gegangen, weil ich gesagt habe, der Regisseur ist nicht hier. Ich werde euch dieses Wort nicht geben, weil dann kommt's rein. Ja, dann ist es drinne.
Ja, ja.
Und das habe ich gesagt, nee, das verrate an der Rolle. Ich habe mir was dabei gedacht.
Ja.
Und wenn der Regisseur hier fehlt, sein Pech, ich werde das nicht sprechen.
Ja, cool.
Ja. Und dann, du musst dir natürlich einen Kopf machen. Wie sprichst du das?
Ja.
Das Ursächsisch, das Dresdner Sächsisch versteht
man
kein
versteht
Mensch.
Es nicht.
Muss es also, ne? Und dann muss es noch ein bisschen liebenswert sein.
Ja,
und,
richtig.
Ja, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Habt ihr alles euch überlegt.
Mhm.
Ja, cool. Mhm. Ich habe einen Satz, habe ich gedacht, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber sonst habe ich alles verstanden. Ja. Ja, und das war charmant auch mit dem Sächsisch. Ja, toller Film. Und ihr habt auch eine Fortsetzung gedreht, ne?
Ja, der zweite Teil, da haben sie aber nicht so viel Achtsamkeit draufgelegt. Mhm. Das Drehbuch war nicht mehr so gut. Es war aus meiner Sicht ein bisschen zerflattert. Mhm. Merkt jetzt der Zuschauer nicht unbedingt so. Und damals war es auch noch nicht üblich, dass man zu allem, was funktioniert, einen zweiten und dritten Teil macht.
Ja, das macht man heute immer.
Bei allem. Ja. Und also schon mal von dieser Maßgabe her wird das dann nochmal anders beäugt und so. Mhm. Und das war natürlich auch nicht das Thema so sehr. Ne? Und es war vielleicht auch ein bisschen zu früh, wie kommt jetzt der Ostler im Westen an? Also da gab es ja durchaus schon prägnantere Situationen, in die man da reingerutscht ist. Ja, also es war nicht schlecht, der Film, das will ich nicht sagen, aber das war in keinster Weise natürlich wie der erste.
Ja. Und wie war dann für dich persönlich der Wechsel vom Osten in den Westen? Bist du auch in den Westen dann gezogen und war das ein starkes Gefühl, dass du eine Ostschauspielerin bist oder warst du so jung, dass das gar nicht so sehr Thema war?
Also für mich war vor allen Dingen ein großer Umbruch in diesem Raus aus dem Theater zum Film und ins Freischaffende. Und natürlich auch mit solchen Sachen, ich war immer noch wahnsinnig jung, natürlich kannst du irgendwie mit 20 sagen, ja mach doch dies und jenes, und ich wusste auch nicht, wie man mit Presse umgeht.
Ja.
Ich habe da 1:1 geredet und dann hing da mein Interview da am schwarzen Zettel und dann stand irgendwie Nestbeschmutzer drunter mit rotem Stift. Ja. Und da habe ich mich damals total aufgeregt. Heute sage ich, natürlich, das hätte dir jemand sagen müssen, wie du es machst. Ja. Man macht nie das und das geht nie. Aus den und den Gründen. Ja. So. Ich wusste also so ganz viel nicht und ich fand auch ganz viel richtig scheiße. Ne? Also so dieses bist auf einmal ganz bekannt. Aha. Und neben dem, dass du dann von wild fremden Leuten angetatscht wirst und die denken, du gehörst ihnen, aber auch der Umgang der Presse mit mir, die dann auf einmal vor meiner Tür standen oder mich abgelichtelt haben irgendwie, dann später mit meiner Tochter und so, wo ganz viele immer denken, ja, das will sie doch. Nein, sie will es nicht. Mhm. Ja, so, das wird aber nicht anerkannt. Überhaupt der ganze Umgang, aber das ist ja sowieso ein riesengroßes Thema, Presse, ne? Also so dieses Missverständnis mit diesem immer, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, wo ich so sage, wer sagt das denn, Entschuldigung bitte. Ja, wenn du hier deine Liebesgeschichte da und da verkaufst, ihr verkauft mir leider nein. Nee. Bekomme dafür kein Geld.
Ja.
Ja, aber dann Beachtung, ja, schön, ja, gut. Hängt, also ist doch schön, wenn ihr was Schönes über mich lest. Ja, dann musst du aber auch über das Schlechte. Nein, wer sagt denn das?
Natürlich nicht.
Muss ich nicht. Nee. Wenn ich A sage, entscheide ich,
Ob
ich B
ist.
Sage.
Auch, ja, genau.
Ja, genau. Und wenn ja, was mein B ist. Ja. Also so diese, da muss man da reden, die muss man gar nicht. Also es gibt nur zwei Dinge, die man muss. Und das eine davon ist sterben.
Ja, richtig. Ja, das ist richtig. Was ist das andere?
Kacken.
Achso, das muss man auch. Ja, das muss man. Sonst stirbt man.
So sieht's aus. Da habe ich noch eine lustige Geschichte.
Weil
ich war am Sonntag in Dresden in der Herkuleskeule und habe die Matinee eröffnet, die Schäferstündchen. Und war vorher auf Toilette. Und da kommt, wasch mir die Hände, weil ich auch wieder viel zu spät los und dann wieder keinen Parkplatz gefunden. In Dresden genauso schlimm wie in Hamburg. Und da kommt so ein kleines Öhmchen da raus, wo um 11 die Matinee ist für Öhmchen und Öbchen. So wäscht sich ihre Hände, guckt so und sagt so zu mir, naja, sie muss eben auch.
Ja, süß.
Ne? Also so dachte ich so, ja, sie muss auch, sie ist ein Mensch.
Auch sie muss.
Das war ein bisschen lustig.
Ja, natürlich. Das habe ich oft gedacht, wenn ich als Kind so Fan von Leuten war, dachte ich, ja, und die müssen auch schlafen und die müssen auch eine Pause machen.
Aber es ist wirklich auch so ein schmaler Grat gewesen bei ihr, auch so dieses, gar nicht so dieses, ja, so ist das, sondern auch so dieses Erstaunen darüber.
Ja.
Es war wirklich so dieses, stimmt ja, die ist ja auch ein Mensch.
Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist etwas, was ich dich auch fragen wollte, Claudia. Darüber habe ich nachgedacht. Wenn man aus dem Fernsehen so sehr bekannt ist. Ich weiß nicht. Ich denke manchmal, es passiert mit Menschen, was die viel im Fernsehen waren. Das ist wie wenn so, keine Ahnung, so ein Schimmer oder irgendwas. Was ist das? Oder ist das einfach, ja, ich weiß nicht.
Also, du meinst, wie die Leute dann gucken oder wie sie sprechen oder wie sie an dich rantreten und so.
Ja,
was sie wollen vor allen Dingen.
Ja, das ist passiert was. Jeder, der im Fernsehen war, mit dem ist irgendwie,
ich glaub,
Leute
das,
irgendwie anders um.
Ich glaube, das sind unsere Träume.
Ja.
Also so dieses, woran ich das, wo ich es wirklich tagtäglich merke, weil ich habe ja viele Standbeine, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und seit diesem Jahr bin ich ja auch ihre persönliche Floristin in einem großen Gartencenter.
Verrückt.
Und natürlich war ein wichtiger Gedanke, oh Gott, die erkennen mich. Wie gehst du damit um und so? Und da werde ich ja immer fest, weil ich mag es wirklich nicht. Ich bin wirklich eine, die es nicht mag und die es nicht braucht. Mhm. Ich habe auch nie Autogramme mit, weil es interessiert mich nicht.
Ja.
Und ich muss aus meiner Sicht auch die Leute nicht bedienen. Nur wenn ich Lust habe dazu, mache ich das, wenn jemand ganz freundlich ist oder so.
Ja.
Und ich kann, also ich habe mich da eingearbeitet als Floristin und ich kann jetzt schon ganz viel und bin ganz stolz darauf. Und verdiene halt meinen Basislebensunterhalt damit, damit wirklich jeden Monat was reinkommt. Mhm. Und ich dann, wenn dann noch die Zeit bleibt, und die nehme ich mir, so gut es geht, meine Lesung mache, mein Theater mache, mein Coaching mache und so weiter. Und da mache ich dort auch, darf ich meine szenischen Lesungen im kleinen angegliederten Café machen.
Schön.
Ist total schön.
Mhm.
Habe ich es auch schon die zweite gemacht und habe da auch eine tolle Frau, die Anja Pomereni, und die hilft mir dabei, das alles umzusetzen, weil da gibt es ja viel Bürokratie. Ne?
Mhm.
Und die Frage ist dann immer, wieso kommen da so wenig Leute?
Ja.
Ne? Und ich kann dir sagen, wieso. Und sie war auch was erstaunt, weil für mich ist das glasklar.
Okay.
Die kommen an den Stand. Dann gucken die mich an und wirklich mindestens jeder Zweite erkennt mich.
Mhm.
Und jeder Zweite spricht mich auch an. Mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Ich habe mir ein paar so Sätzchen zurechtgelegt. Und manchmal mache ich mir auch meinen Spaß draus und sage, ja, das passiert mir öfters, meine Zwillingsschwester oder nein, sie irren sich oder was auch immer. Ja. Und die Leute sagen dann immer, sind sie's? Oder sie sagen, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Und ich sage dann, ja, ich gebe Ihnen gleich die Antwort, ja.
Ja.
Und da gibt es auch nichts dazwischen. Die wissen dann sofort, dass ich weiß, dass die mich fragen wollten, sind sie die Schauspielerin?
Ja,
und ich sage, ich gebe ihnen sofort die Antwort, ja.
Ja.
Und wenn ich gerade vor einer Lesung bin, und ich habe vor kurzem wieder eine Lesung gemacht, vor einer Woche, und dann sage ich, hier sind die Flyer, wenn Sie mich mögen und mich gerne sehen, dann kommen Sie doch zur szenischen Lesung. Es gibt Essen, Trinken, vom Haus alles vom Feinsten und es wird schön.
Ja.
Es geht um starke Frauen, Männer ausdrücklich erwünscht. Und dann gucken die mich an und ja, da kommt keiner.
Was?
Wirklich, also mit keiner, ich übertreibe, um zu veranschaulichen.
Ja,
wir kriegen das Ding immer voll.
Ja.
Aber es ist ein Kampf, weil die Leute wollen träumen. Die wollen nicht, dass du real vor ihnen stehst wie ein Mensch.
Mhm.
Die wollen sagen, die hat's geschafft. Guck mal, die ist doch, das ist die von Gotra Bigo.
Mhm.
Vielleicht ist das am besten zu erzählen von, kam ein Mann und der war... Also mein Sohn hat früher im Verein wirklich 15 Jahre gespielt und wir sind jedes Wochenende dann zu den Fußballspielen gefahren, soweit ich konnte.
Mhm.
Und von daher kannte ich den und der guckte mich an und guckte durch mich durch. Und dann bestellte der Blumen, wir machten die zurecht, der ging durch das Center, kam wieder zurück mit einem Bon, holte seine Blumen ab und ich sag mal, siehst du mich nicht? Und er so, Gott, du bist es wirklich. Und ich so, ja, da sagte er, du, ich habe vorhin die ganze Zeit schon gedacht, ist sie das oder ist sie das nicht? Und dann sagte er, aber ich dachte, das kann nicht sein. Schauspiel, Floristik. Und dann machte der auch noch wirklich diese Schere mit der Hand.
Ja.
Und er war vollständig verzweifelt. Das war in seinem Kopf so wie, nee. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Oder andersrum, ich weiß es nicht, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Ja, aber dieses, das kann nicht. Nee, das und das kann nicht, heißt auch, das will ich nicht.
Ja, das darf
ich will
nicht
das nicht.
Ja.
Ich möchte mir dieses Bild erhalten von diesem Menschen, der es geschafft hat.
Der ein Star
ist, glamourös. Ich möchte gar nicht sehen, wie der ungeschminkt aussieht, wie groß der wirklich ist, wie der sich anzieht. Aber ich möchte mein eigenes Bild nicht von diesen Menschen zerstören lassen. Was ist das für ein Unmensch, der sich da jetzt hinstellt und sozusagen im Real Life mir das zumutet, dass ich sehen muss, dass er ein Mensch ist. So drastisch. Es ist wirklich so drastisch. Und Gott sei Dank bin ich mittlerweile durch mein Alter ja auch ein bisschen altersweise geworden, dass ich das gut verknuse, weil das kann einen schon aufregen. Ne?
Ich finde das so interessant.
Ich finde das so unreflektiert und so.
Aber ich kann das so nachvollziehen.
Ich verstehe auch gewisse Teile. Ja. Man möchte träumen, aber man erwischt sich dann
träumen.
Doch eigentlich.
Ja. Ja.
Ich gönne ihnen auch das Träumen, aber ich vermisse diesen kleinen Schalk dann, der dann irgendwann kommen muss, finde ich, und sagt, ach Mensch, guck mal, die muss ja auch ihre Miete.
Muss ja auch ihre
Oder
Miete
guck mal,
zahlen,
ach nett ist sie. Guck mal, das kann sie auch noch. Ist doch hart. Auch schön Blumenstrauß hat sie gemacht. Ja, also so dieses, dass man sich so ein bisschen...
Da fehlt ein bisschen Weite
ja,
bei den Leuten,
und
ne?
Das vermisse ich. Wo ich so denke, so ist denn das so schwer?
Ja. Da sieht man aber auch, wie dieser Beruf in Wirklichkeit einsam macht, oder?
Total.
Wenn die Leute dich so hoch so sehen wollen, dann kannst du ja nur alleine irgendwo in einer Villa mit deinem Champagner
Und wenn du das machst, auch das nehmen, du kannst es gar nicht richtig machen.
Dann nehme ich dich ja auch übel, weil
egal,
dann bist
du
arrogant und unnahbar und blöd.
Genau, sei doch nicht so arrogant. Ja. Sei doch nicht so nah. Ja. Was fällt dir denn ein? Bist du verrückt geworden?
Ja.
Nein, auf gar keinen Fall.
Oh, dieser Beruf ist brutal.
Oder? Ja, schon. Ja, auch in der Hinsicht, dass wir und da, das finde ich richtig schlimm. Also ich bin ja in dieser Mittelkaste, also nicht Arthouse. Ich drehe ja nicht Arthouse oder spiele nicht Arthouse. Mhm. Ich mache richtig gute Unterhaltung. Mhm. Und da habe ich natürlich ein gewisses Zuschauerklientel. Mhm. Und diese Zuschauer mögen das erstens nicht, dass du nah bist. Und sie wollen dich natürlich auch nur in Privattheatern sehen. In Privattheatern wiederum geht es um Kommerz.
Ja, natürlich.
Also produzierst du unter kommerziellen Bedingungen. Das heißt wirklich teilweise menschenunwürdig. Ja. Keine Probenzeiten, keine ordentlichen Bezahlungen und so weiter und so fort. Und wir sind die, die sich aufspielen wollen, dem normalen Volk, in Anführungsstrichen, zu zeigen, wie man zu leben hat.
Ja.
Und sind selbst gegenüber uns so furchtbar, so grausam.
Ja.
Rein. Ja. Nee, das kriegst du nicht bezahlt. Nee, das, was denkst du, bist du hier. Und so weiter und so fort. Es ist brutal.
Ja.
Und das finde ich, das ist so bigott.
Ja, ist es.
Und das ist schlimm. Das ist natürlich, da ist natürlich toll, dass die junge Generation das jetzt anders macht.
Ja.
Nur da vermisse ich natürlich, das Maß macht das Gift.
Ja.
Ja. Also da, zumindest die Sachen, die ich mitverfolge und über die ich mich mokiere, sind dann die Sachen, wo das Maß eben nicht das richtige Maß ist. Wo man überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es vielleicht für die Kollegen mega scheiße ist, wenn sie heute Abend nicht spielen, weil du eine kleine Erkältung hast, hackt's oder was? Ja,
ja, ja.
So.
Ja,
natürlich ist es total bescheuert, wenn ich mit dem Hörsturz spiele.
Ja.
Ja, also das ist so ein Riesenunterschied dazwischen. Und ich sage ja jetzt nicht, die sind alle so. Aber mir laufen natürlich die über den Weg, die mich triggern, wo ich dann wieder selber drüber nachdenken darf.
Ja.
Was kann ich da jetzt, wo ist mein Anteil, was kann ich, Aufklärung vielleicht oder sollte bei mir gucken, dass ich vielleicht doch nicht am selben Tag, wo ich einen Hörsturz hatte. Aber es ist eine Premiere. Ja, ich habe am Tag der Premiere Hörsturz gehabt, die Kollegen brauchen die Kohle und so weiter und so fort.
Ja.
Ich war den ganzen Tag am Tropf und es gab gar keine Frage. Ich habe nur gedacht, hoffentlich ist meine linke Seite irgendwann wieder da. Eine halbe Stunde vor der Vorstellung war sie da. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen,
Wahnsinn.
Aber deswegen bin ich auch kein Regisseur oder kein Oberspielleiter. Das hätte ich verboten. Da hätte ich gesagt, Claudia, du spielst heute Abend nicht.
Ja,
wir machen für das Publikum was anderes und hin und her.
Ja.
Ja. Und natürlich habe ich gespielt. Die halbe Seite war dann...
Ja.
Genau zum Punkt da.
Ja, Wahnsinn.
Das darfst du aber nicht machen. Ich bin aber natürlich so gepolt und so erzogen. Dieser riesige Ethos, der
Disziplin
auf der einen Seite der Medaille toll ist.
Ja, natürlich.
Und auf der anderen Seite dich total fickt. Das ist doch scheiße.
Ja, selbstverständlich.
Und natürlich ist es klar, dass die junge Generation sagt, nee, so mit uns nicht.
Das machen wir nicht mehr.
Ja. Das finde ich ja toll.
Das ist auch, finde ich auch
aber
toll.
Aber sie übertreiben es auch wieder wie Sau.
Ja.
Ne? Das ist das ja, wo du so sagst, so. Oh Leute,
wie oft habe ich krank gespielt? Weil natürlich gab es keine Zweitbesetzung in den Häusern, wo ich war. Ich war jetzt viel bei den Musicals als Coach beschäftigt und die haben ja immer Cover und Mehrfachbesetzung und dann melden die sich morgens krank und jemand anders spielt. Das kenne ich überhaupt nicht vom Theater.
Ja, was ist das gesunde Maß?
Das ist das gesunde Maß. So. Ne?
Und das hat ja viel mit Hingucken zu tun, finde ich.
Mhm.
Mit sich in Kontext setzen, reflektiert zu sein und... Ja, aber es ist, mein Sohn hat mal zu mir gesagt, und das finde ich wirklich toll, da ging es auch um, wer ist man denn heute? Und die Jugend hat es doch eigentlich gar nicht so schwer. Also sowas habe ich jetzt nicht gesagt, aber es ging ein bisschen in die Richtung von, Mensch, und man kann doch so viel. Und er sagt, da wisst ihr, aber guck mal, genau, es ging darum, so dieses, auch was ich gedacht habe, dass ich das nie sagen werde, also ich habe es auch nie wirklich so gesagt, aber in der Richtung von, ihr habt es ja viel besser als wir, sowas in der Richtung. Ne? Und da sagt er, wo denn? Guck mal, ihr hattet es da an der Seite schwer, aber wir haben Instagram und das Netz.
Das
und dieser Druck, den wir haben,
immens.
Der ist so, guck mal, sagt er zu mir, stell dir vor, ein vierjähriger kleiner Junge spielt gerne Geige.
Mhm.
Und dann hat er natürlich schon Umgang mit Medien und dann sieht der lauter andere kleine Vierjährige, die viel besser Geige spielen als er. Und er spielt aber weiter und was da schon losgeht in dem Bewusstsein und so.
Ja.
Und da ist mir das so richtig klar geworden, dass es einfach andere Themen gibt.
Das sind andere Themen.
Andere Themen, ne? Und dass man da wirklich vorsichtig sein muss. Und das, Ich fand es mal schön von meiner Mutter, die irgendwie gesagt hatte, was Beziehungen anging, wo ich gesagt habe, so, ich wollte es nie so machen wie ihr, das war total scheiße. Mhm. Und dann guckt die mich so ganz ruhig an und man muss wissen, meine Mutter hat ja mich begleitet die ganze Zeit und hat meine beiden Kinder mit großgezogen. Mhm. Das hätte ich gar nicht so viel drehen können. Mhm. Und dann sagt meine Mutter zu mir, nee Claudia, du machst es grün und ich habe es rot gemacht. Ja. Und ich wusste damals, im tiefsten Bauch habe ich gespürt, dass sie so recht hat. Natürlich habe ich erstmal so, bin ich in den, so reingegangen. Aber ich wusste es und das war so ein knapper Hauptsatz, der so viel Wahrheit erzählt hat. Und so empfinde ich das ganz oft in diesen Generationsdingern so. Ja. Du machst es grün, du machst es rot, du machst es gelb. Ein jeder hat seine Erklärung dafür und diese ganzen Dinge. Guckt einfach bitte alle, dass ihr das Maß erwischt. Und ich bin auch nicht frei davon, das ist wirklich, das geht so schnell. Innerhalb von 20 Jahren ändert sich so viel.
Ja.
Ja, ich dachte auch immer, dass ich werde so eine coole Mutter sein. Ich werde so, meine Kinder werden sagen, was für eine coole Sau unsere Mutter.
Ja.
Nee, nischt es. Und dann habe ich so gedacht, so mal ganz abgesehen davon, von den konkreten Sachen, die es da gibt, einfach dieses, als Charlie, meine Tochter, geboren wurde, da war ich 28. Mhm. Da habe ich im Kinderwagen so einen Kolben liegen gehabt, das war das Handy. Das war gefühlt 1,50 lang zum Zuklappen. Und wir hatten, ich hatte in meiner Jugend gar kein Telefon.
Ja.
Und schon alleine, was das mit den Generationen macht. Also mein Sohn ist aufgewachsen damit, meine Tochter auch, aber anders nochmal. Ja, ne? Da hat man dann gesagt, gut, mit 13 darfst du ein Handy haben.
Ja,
ja, heute haben die Kinder das alles im Kinderwagen liegen und so.
Ja.
Und das macht schon so viel.
Ja.
Ja, und ich dachte, das reicht doch bestimmt aus, wenn ich mich reflektiere und wenn ich das ganz anders mache als meine Eltern und schon alleine aber, dass ich natürlich kein Englisch spreche, ne, hat zu diesen herablassenden Blicken geführt.
Ja, stimmt. Ja.
Wo ich zwar immer noch heute denke, ja, hackt's bei euch oder was, dürft ihr mich nie angucken, aber mein Gott, was habe ich meine Mutter herablassend angeguckt?
Ja.
Und man ist, es wird immer wieder das geben und das zu begreifen und es nicht so persönlich zu nehmen.
Richtig.
Dieses, dass die weggehen und dass du trotzdem eine coole Sau bist, aber für die nicht. Für die bist du keine coole Sau. Ja, da kannst du auf dem Kopf stehen, wackeln, Poledance machen, aussehen wie 40 mit 58. Es ist scheißegal. Du bist die Mutter. Und die Mutter ist blöd.
Ja.
Nach einer gewissen Zeit kommt das dann bestimmt wieder zurück. Und sicher ist es auch so, wie meine Freundinnen mir dann sagen, die wissen, dass du die liebst.
Ja.
Die wissen, dass du immer kommen kannst, dass du offen bist, dass du schlau bist, dass du helfen wirst.
Ja.
Aber alles andere, vergiss es.
Ja.
Es ist nicht dein Leben.
Ja, richtig.
Und ich dachte früher, nee, also bei mir wird das ganz anders.
Nee.
Ganz anders, nein. Nee, nein.
Es ist eine neue Generation,
die
ihren Weg gehen muss.
Genau.
Es ist so.
Es ist eben grün anstatt rot.
Es ist, richtig, grün anstatt rot. Wie ging es bei dir weiter? Du hast so viel gemacht, aber gibt es Rollen, die dir besonders am Herzen sind, wo du sagst, das war... Also wie war es, eine Kriminalkommissarin zu spielen zum Beispiel? Musstest du schießen? Hast du Training gehabt?
Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Also das ist wirklich, also alles, was mit Genauigkeit, Disziplin zu tun hat, das macht mir eh Spaß.
Mhm.
Und was mir sowieso beim Drehen und überhaupt bei allen Rollen Spaß macht, ist da so ins Spiel zu gehen natürlich und da so reinzutauchen. Und das ist der Flow, der lässt dich alles vergessen.
Ja.
Das habe ich bei keinem anderen Beruf, den ich mittlerweile ausübe, so sehr, außer bei der Regie so ein bisschen. Aber wenn du wirklich spielst, bist du weg.
Ja.
Da bist du weg. Da bist du, da fliegst du einfach. Und wenn du weißt, wie du dich da rein beamst, und das musst du wissen als Schauspieler, dann hast du eine gute Zeit. Und die Katrin Börensen ist mir zwar nicht so nah wie die Stefanie, weil Stefanie habe ich gespielt, als ich selber so ein kleines Helfer-Syndrom noch hatte.
Mhm.
Und es war so ein kleines romantisches Märchen natürlich auch. Ne?
Mhm.
Und die Katrin Börensen war mir zu wenig mit Privatleben ausgestattet.
Ah, okay.
Also deswegen war mir das nicht so nah.
Ja.
Und ich mochte die auch sehr gerne und habe viel von ihr so übernehmen können an Abgrenzung zum Beispiel.
Ist das
und
nicht cool, wenn man von den Rollen was lernt?
Geil. Ja, das ist mega. Da muss man aber auch die Intention haben möchten. haben möchten.
Richtig,
ja?
Richtig.
Dass man sagt, was kann die mir geben?
Ja, klar.
Aber es war manchmal ein harter Kampf, weil ich dachte, wo lasse ich denn eigentlich die Claudia, wenn die Katrin den ganzen Tag, also wir haben ja auch jeden Tag mindestens 11-12 Stunden gedreht und das wirklich Jahr für Jahr, jammern auf hohem Niveau, denn es war schön, ich habe viel Kohle verdient und durfte in meinem tollen Beruf arbeiten.
Ja.
Aber ich bin halt jeden Tag 12 Stunden in diesem Kostüm rumgerannt, was ein Gürtel hat, in der Mitte, was ich nie leiden kann.
Ah, ja.
Und was so wie so ein kleiner Anzug, der dich so festhält, weil die dachten halt, das ist wichtig für die Frau. Ich habe immer gesagt, nee, die braucht diese Sicherheit gar nicht. Lass sie doch etwas lockerer sein, ist auch spannender fürs Publikum. Nee, da gibt es aber Entscheider, die sagen dann nein. Und dann muss da eine Bluse her. Und dann sage ich immer, ach, mir macht das am Hals, das macht mich wahnsinnig.
Ja.
Das ist ein Schutz, das ist ein Schutz, das ist ein Schutz. Ne?
Und
die, genau, und die Produzentin, mit der hatte ich da öfter Gespräche, die hat gesagt, nein, wenn du auf so einer Position bist, musst du dich schützen. Und ich sage, lass mich doch mal ins Messer laufen. Mal sehen, was man dann sieht im Gesicht und so weiter und so fort.
Ja.
Ich bin ja auch ein Schauspieler und ich erzähle mich über Konflikte. Wenn ich mir, ich hatte nur die Möglichkeit, mich über die Episoden-Hauptrollen zu zeigen in meiner Katrin. Und das habe ich jeden Tag als Herausforderung genommen und das ist mir auch jeden Tag gelungen. Mir ist es nie langweilig geworden, aber ich habe wirklich hart gekämpft, dass ich meine Persönlichkeit da reingieße.
Interessant, ja.
Und das konnte ich bei Stefanie natürlich viel besser.
Ja.
Ja. Ich mag alle meine Rollen, das ist ganz klar. Aber ich musste wirklich zusehen, wo bleibt Claudia.
Und hattest du hast es ja 12 Jahre gemacht.
14.
Ne? 14 sogar. Und hattest du da Einfluss ein bisschen auf die Geschichte?
Wollte ich gar nicht haben.
Wolltest du nicht haben?
Also ich habe ab und zu mal anmoderiert, moniert und so, dass wir so Treffen hatten mit den Autoren, damit die uns auch mal kennenlernen, dass denen was einfällt zu uns, wenn die uns so babeln hören. Ja? Das ist ja was anderes, ist, wenn du dann dich in dieser Rolle, das ist ja nicht Claudia, das ist ja Katrin Böhrensen. Und das hat aber zu so viel nicht geführt. Also dass man immer dann am Anfang ist dann immer mal so ein bisschen da, dann verläppert das, ja.
Ah, ja, ja.
Und ich selber bin aber eine Schauspielerin, ich lehne die Verantwortung ab. Jetzt auch noch Verantwortung für die Dialoge, für die Geschichte und so weiter zu haben, weil ich weiß, wie viel Arbeit es macht, alleine schon das zu machen, was von mir verlangt wird.
Ja,
und dazu habe ich auch noch ein Privatleben. Also wann soll ich denn das noch machen? Das wollte ich nie. Und ich wollte aber auch die politische Verantwortung nicht dafür haben. Ich bin nach den 10-12 Stunden nach Hause, da habe ich dann meine 2 Gagen gehabt, die ich letztendlich alleinerziehend mithilfe meiner Mutter ins Leben reingebracht habe. Ja? Und jeden Abend Text lernen.
Boah.
Und wann willst du denn da noch sitzen und
noch irgendwas überlegen für die Zukunft der
Rolle, mich war immer wichtig, dass ich behaupte, ich bin emotional sehr intelligent. Und ich lese mir die Drehbücher durch, nicht um zu sehen, was ich alles, das auch vielleicht ein bisschen, was ich alles lernen muss oder so, aber das war gar nicht die Frage, sondern um zu gucken, ist irgendwo was ich politisch inkorrekt finde und wo Katrin so einen Touch kriegt, was mir überhaupt nicht gefällt. Das war das Einzige. Ansonsten habe ich da drauf geguckt, und hab das einfach, ich wusste schon immer auf Seite 8, da fängt die Episode an. Auf Seite 24 ist dann klar, wer der Mörder ist. Und da auf Seite, da kommt der Drehpunkt, durch was auch immer. Und hat mein Kollege immer sich total zereimert, weil der dann gesagt, wenn die Episodenhauptrollen gesagt, na, ist er denn schon tot? Und dann guckt er mich an und sagt, na Claudia, sag, auf welcher Seite sind wir? Seite 24, ja. Und,
cool.
Und teilweise so habe ich die Drehbücher wirklich nur noch 14 Jahre, also entschuldige bitte, wenn du da...
Ja, klar.
Also da musst du wissen, irgendwie gestern, heute, morgen, um wie viel Uhr. Du musst dir die Rollen, die Namen der Episodenhauptrollen merken können, was für mich mittlerweile, ich kann mir Namen gar nicht mehr merken,
weil
jede Woche hast du 3 Episodenhauptrollen mit den zugehörigen persönlichen Namen. Mach das mal 14 Jahre mit diesen ganzen Namen, das ist ganz extrem.
Wahnsinn, ja.
Und dann... hast ja auch noch, also Continuity ist immer beim Drehen für mich der wichtigste Mensch. Weil die kommt dann zu mir und sagt, Claudia, er ist schon gestorben. Weil ich habe teilweise gar nicht gewusst, wer ist der Mörder, wer ist der, und du musst doch nicht mitspielen, dass der andere der Mörder ist, ja völliger Quatsch.
Ja, richtig.
Und dann sagt sie, du hast das im Präsens gesprochen, der ist schon tot, da wusste ich.
Ah, okay.
Ach so, ich muss es einfach verändern, die Vergangenheit. Dafür ist ja eine Probe da.
Ja, klar.
Und manche waren da so, also du bist ja, also wirklich, wie ich sag, wichtig ist, was rauskommt, wie ich das mache. Und das ist ja nie meine einzige Aufgabe. Meine Aufgabe am Set ist es auch noch als Hauptrolle, hier für gute Laune zu sorgen und hier alles zusammenzuhalten.
Guck mal.
Freunde von der Sommerwiese.
Das
also komm mir nicht blöde von links und erzähl mir, dass ich das Drehbuch nicht ordentlich lese.
Ja.
Sprich du mal den Rollennamen richtig aus.
Ja.
Ja, so.
Das ist eine Sache, über die ich viel nachgedacht habe. Ich denke, das ist genau, was du sagst. Wenn man eine Hauptrolle hat, hat man diese extra Verantwortung.
Absolut.
Oder ist so.
Absolut, ja. Finde ich. Ja, finde ich.
Die Gruppe mit.
Du hast ja auch eine Macht.
Ja, auch.
Also,
natürlich,
ob sie nun wirklich da ist oder nicht. Ja.
Aber schon.
Aber die Leute gucken zu dir auf.
Na klar.
Und sie hoffen auch, dass du ein gutes Wort für sie einlegen kannst, was manchmal der Fall tatsächlich ist. Und du machst die Stimmung am Set, wenn du als Hauptdarsteller ankommst und hast eine Scheißlaune.
Ja.
Es überträgt sich alles. So der Regisseur ist genauso verantwortlich, aber der Regisseur quatscht nie so viel.
Ja, ja.
Also du bist ja die ganze Zeit am Machen und mehr. Und der Regisseur kommt immer mal, gibt Hilfestellung. Der ist auch sehr, sehr wichtig als Stimmungsmacher.
Ja.
Aber wichtiger sind die Hauptdarsteller.
Ja.
Ja, und wenn die sich der Verantwortung nicht bewusst sind
und
das auch nicht gerne machen,
ja,
dann bist du aufgeschmissen. Dann leidet das ganze Produkt runter.
So denke ich das.
Und deswegen ist mir auch das Weggehen von Soko Wismar so schwer gefallen, weil mein Kollege Dominik Böhr und ich, also wir hätten eigentlich, wenn du das filmst, die hätten da irgendwie eine Serie draus machen können, was wir in den Pausen veranstaltet haben.
Ja. Ja.
Wir sind so, so gute Freunde gewesen und immer noch, aber das verläppert sich natürlich mit der Zeit, ne? Das Leben kommt drüber.
Ja.
Aber wir haben das Team so gut unterhalten, also auch wirklich ohne jegliche, also das, es gibt ja viele Übersprungshandlungen, ne? Wenn du dann irgendwie auf dem Auto geknallt wirst und Zeug irgendwie so, das Team lacht sich tot und ich habe vor Lachen auch manchmal fast eingemacht, weil Dominik dann so drüber war und dann hat er mich über seine Schulter geworfen und über den Sand geschleppt, weil er jetzt nicht mehr anderthalb Stunden abends für sein Gym hat, sondern muss irgendwie die halbe Stunde noch abtrainieren und dann hat er mich als lebendes Paket über die, und dann vom Team und ich habe mich totgelacht und habe dann noch gesächselt von da oben und wir haben dann eine Show gemacht, jeden Tag.
Ja.
Und das war toll.
Ja.
Und natürlich sich auch für die Belange des Teams einsetzen und so weiter und so fort.
Ja.
Die wahre Kunst bei so einem Ding, glaube ich, besteht darin, dass am Ende alles im Kasten ist, dass die ganzen Energien der ganzen Leute, die da sind, und das sind viele, 40, 50, dass die zusammenkommen.
Ja.
Und dass dadurch das Produkt reinfließen
kann. Natürlich.
Ja?
Natürlich.
Und das ist eine ganz schwere Sache. Es ist nicht das Wichtigste, ist jetzt hier, ich liebe dich richtig ausgesprochen oder ist es toll gespielt oder. Sondern das ist wichtig, dass es überhaupt gesagt wird, zum Beispiel.
Ja.
Das habe ich dann ganz oft initiiert, weil ich natürlich die Ruhe weg hatte und den jungen Schauspielerinnen ganz oft auch diese Berührungsängste nehmen konnte und sagen konnte, gerade bei dem Satz im Deutschen Fernsehen. Den musst du richtig gut machen. Und ich zeig dir, wie. Ich helfe dir an der Stelle das und da das.
Toll.
Aber sag ihnen, streich ihn nicht weg.
Ja.
Du nimmst dir was weg. Einfach. Ja.
Ja.
Das muss kein Kladderadatsch werden. Das kann ganz klar und gerade sein. Da kriegst du eine Größe.
Ja.
Sowas alleine schon, dass du einfach jemanden beigestanden hast, der sich dann traut, diesen Satz zu sagen, obwohl er vorher alles durchgestrichen hat, das ist mir alles so sentimental. Aus Unsicherheit natürlich.
Ja,
ne? Ich sage ja nicht, dass es immer richtig ist zu sagen, ich liebe dich um Gottes Willen.
Ja, ja.
Aber ganz oft die Sachen, die man sich selber streicht, sind ja die Unsicherheitsbänke.
Ja,
ne? Und wenn du da niemanden hast, der dich ein bisschen an die Hand nimmt, dann wird das nichts. Und, und so kommt ein, und das gibt es von diesem kleinen Beispiel gibt es so viele einfach am Tag.
Ja.
Und wenn du die alle in deine Tüte tust, für alle zusammen, und dann am Ende was Gutes rauskommt, geht es nicht darum, ist die Folge jetzt richtig bombastisch, sondern hatten wir heute einen guten Lebenstag.
So ist das.
Ja?
So ist das.
Und so ist es ja im privaten Leben.
So
je älter wir werden,
ist es auch so.
Umso mehr. Geht's
um die einzelnen Tage,
denke
ich oft, Und hier, wie wichtig die Verantwortung ist, der Hauptrolle. Und ich denke, am Theater ist es halt genauso.
Ja, natürlich.
Ja. Und das sind, ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst.
Da fehlt mir auch ganz oft dieses Dahinerziehen.
Ja, wird nicht erzogen.
Also, weil was sind das für Werte? Klar, das kann durchaus sein, ich möchte einfach einen Haufen Kohle verdienen. Da wurde früher auch nicht drüber gesprochen.
Nee.
Ich bin großer Verfechter davon, das klar zu benennen und zu sagen, ja, ich mache das, um Geld zu verdienen.
Ja, klar.
Natürlich. Und dann kommt aber das andere.
Genau.
Und womit verdienst du Geld?
Genau.
Ja. Und da müssen wir mal gucken. Und da möchten wir das zusammen machen im Team. Und da machen wir das und das und das. Und anders machen wir es nicht. Und jetzt darf jeder aufstehen und reden, der sich traut, was dagegen zu sagen. Und wenn nicht, ist das Thema hiermit beendet.
Ja, richtig.
Weil ich habe gesprochen.
Ja, cool. Richtig cool. Hört gut zu, Leute. Hier kann man viel lernen, Leute. Oh. Claudia, ich habe eine Frage an dich. Du hast ja also sehr viel gedreht. Für alle Fälle, Stefanie. Soko Wismar. Dann hast du die Roten Rosen gemacht.
Oh ja.
So, eine Telenovela. Jetzt hast du aber eben schon bei der Soko Wismar erzählt, du hast eigentlich jeden Abend Text gelernt und hattest ein enormes Pensum. Mhm. War das Rote Rosen dann nochmal mehr Pensum oder letztendlich gleich?
Es war furchtbar.
War furchtbar. Furchtbar. Ich kann das gar nicht furchtbar.
Furchtbar. Die Konsonanten, die blöppen vollere, ist furchtbar.
Furchtbar.
Ich sage nur dazu, ich hatte, wie heißt denn das, 2 Monate lang eine Magenschleimhautentzündung.
Wirklich?
Mhm. Weil ich hatte mich erstens so selber fertig gemacht, mit meinem eigenen Anspruch.
Mhm.
Dann hatte ich Schiss davor, so viel Text wirklich so zu transportieren, wie ich das möchte.
Mhm.
Und nicht so ein, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll bei dieser Sache, weil ich habe da auch so viel gelernt dabei. Also so dieses, ich wollte auf gar keinen Fall das Klischee der kleinen deutschen Frau in einem gewissen Alter, sondern ich wollte mich komplett mit reinbringen.
Ja.
Was konkret bedeutet hat, dass ich jeden Tag circa 12 bis 16 Szenen hatte, die ich jeden Tag gedreht habe, die alle nur, egal wie lang die waren, eine halbe Stunde gehen durften, mit einem unfassbaren Lärm überall, wo ich heute auch sage, nee, Achtsamkeit ist, also ich kann Text nur lernen, wenn ich einen Podcast nebenbei laufen höre, weil mein ganzes System sich darauf eingespielt hat, überall und immer arbeiten zu können, was vorher nicht möglich war zum Beispiel. Aber ich habe auch eine Magenschleimhautentzündung dadurch gekriegt. Und ich bin jeden Tag nach dem Arbeiten in die kleine Wohnung da gegangen, die man gestellt bekommen hat, und habe 2 Stunden lang jeden Text umgeschrieben. Ich brauche das für mich. Also ich muss das wirklich, auf der rechten Seite genau steht das, wie es drinne steht.
Mhm.
Und ich musste es für mich spielbar machen. Das heißt, ich darf keine wichtigen Worte rausnehmen, ich darf Situationen nicht verändern, aber ich muss es mir in meinen Mund legen, dass es intelligent wird für mich und dass es für mich spielbar wird. Das hat, das hat auch hingehauen, muss
aber
ich wirklich sagen.
Wie funktioniert das für deinen Partner dann? Weil der lernt doch dann seine Cues.
Nee, die Anfang und Ende habe ich immer so gelassen.
Ah. Mhm.
Oder ich bin vorher eben gegangen
und hast mit dem
und habe mit dem das besprochen.
Ja.
Und dann war das klar. Und ich bin eine von wenigen, die dann noch hingeht zum Partner und sagt, ich habe das und das. Also die meisten bei der Soap dann drehen und du denkst so, ach, jetzt bin ich dran. Okay,
oh,
ich habe gar nicht gemerkt.
Was für ein Stress.
Ein furchtbarer Stress.
Ja.
Und ich meine, wenn du wirklich... Und das habe ich noch expliziter gelernt bei der Soap. Gott sei Dank waren dann nach 2 Monaten endlich diese Magenschleimhautentzündung vorbei. Aber ich dachte, für mich war wirklich der Gedanke, und ich spreche das auch gerne hier so aus, weil ich bin nie die Einzige, der es so geht. Ich habe angefangen mit Kino. Bin ich ganz oben. Dann gehe ich zu Spielfilm, dann gehe ich zur Serie und am Ende gehe ich zu Soap. Für mich war das ein Treppenabstieg, nicht ein Aufstieg. Am Ende bleibt ja nur noch die Soap. Es ist alles natürlich in unseren Köpfen.
Ja, natürlich.
Mittlerweile bin ich so, ich bin die Treppe hochgegangen, weil wenn jemand als Schauspieler eine Hauptrolle trägt, 12 Monate lang, wir waren ja durch Corona noch länger dabei.
Ihr wart länger sogar.
Dann ist das der Königsschlag.
Ja,
weil um
natürlich.
Das richtig gut zu machen, so dass wirklich, hatte mich mal einmal wahnsinnig gefreut, da war ich mit meinem damaligen Freund am Wannsee irgendwo spazieren mit dem Hund und dann haben wir da gesessen, Kaffee getrunken danach und da kam eine Frau zu mir und sagte im reinsten Hochdeutsch, ich möchte mich gerne mal vorstellen, ich bin die und die, ich bin Opernregisseurin und ich gucke eigentlich sowas nicht.
Mhm.
Aber ich bin hängen geblieben bei ihnen und ich finde, sie spielen diese Rolle so großartig.
Mhm.
Und da habe ich mir den Arsch abgefreut. Weil es ein anderes,
das
ist ein anderes Klientel einfach.
Ja,
die können das auch vermitteln, da habe ich das auch geglaubt. Und dafür habe ich mir und für mich natürlich den Arsch aufgerissen, weil ich wollte das richtig gut machen.
Ja.
Das Publikum, für das das eigentlich gedacht ist,
für
die war ich nicht.
Nee.
Keine mittelgroße Blonde mit großen Busen, nein.
Nee.
Die ordentlich ist, nein.
Ja, ja.
Ich hatte mir dann auch einmal Kommentare reingezogen.
Ja.
Das war das letzte Mal, dass ich das bewusst gemacht habe. Ich dachte noch in dem Moment, wenn ich dann so las, sie ist die kleinste, furchtbarste Rose,
was?
Die wir je hatten. Und sie ist so ungepflegt und sie ist so und wie sie und das. Und
was?
Das ist so ganz viel Dreck.
Oi, oi, oi.
Und ich habe dann so reflektiert und habe gedacht, ah, das triggert dich noch, wieso? Das triggert dich noch, wieso, wieso, wieso?
Mhm.
Und dachte, ich bin ganz gut damit umgegangen.
Mhm.
Was wir aber alle immer wieder vergessen ist, der Eisberg Ja, kennst du das Modell vom Eisberg? Ja, ja, wie viel Prozent Bewusstheit? 7% und der Rest, 93% ist unten, es tropft, die Scheiße tropft in dich rein. Da kannst du gar nichts machen. So bewusst kann kein Mensch sein, darf man auch nicht, da würde man sterben, weil es würde uns umbringen, das Ganze. Und dann wirkte sich das so die nächsten Tage aus mir raus. Da kam immer so Satzfetzen. Und für die Leute dort war das natürlich wichtig, ob ich ankomme. Und dann auch noch zu Corona-Zeiten. Wir hatten ein tolles Team. Also ich hatte zwei Männer, auch herrlich. Einer, der 18 Jahre jünger ist, als wie in meinem damaligen Leben. Und dann der andere. Und wir haben wirklich hart geknüttelt. Und ich habe da sehr viel über mich erfahren. Und ich bin noch viel strukturierter geworden. Weil du hast da so deinen Plan. Du kriegst einmal die Woche einen Plan. Wann bist du dran? Mit allen Szenen, wann die wo sind. Und dann habe ich, gibt es ja auch einen Schauspielcode. Ich habe später dort auch Schauspielcoaching gemacht.
Hast du gemacht?
Ja, ja. Und die sagte mir dann, guck mal, Claudia, ich habe überhaupt keine Zeit. Das sagt die, stimmt nicht. Guck mal, hier steht. Von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Szene im Block Team. Zwei Teams, ne? Musst immer hin und her rennen.
Wahnsinn.
Dann von 9 Uhr bis und dann sagt sie, und guck mal, hier sind 10 Minuten. Und guck mal, hier sind 20 Minuten. Und dann sagt sie, und jetzt nimmst du dir einen Stift und gehst deine Pläne durch. Und du schreibst dir mit einer Klammer, hier habe ich 10 Minuten, hier habe ich 20 Minuten, hier habe ich 5 Minuten. Wann schläfst du? Wann isst du? Wann lernst du für die nächste Szene?
Wahnsinn.
Lernst du an für die nächste Woche? Und so weiter und so fort. Und so habe ich das meinen Coaches dann dort auch beigebracht. Du musst Minuten sammeln, tatsächlich. Minuten sammeln. Und deswegen sage ich, das ist die absolute Krönung. Wenn du das gut machst, kannst du es dir nicht erlauben, es nicht zu machen.
So ist das.
Es geht nicht.
So ist das.
Und ich kann an der Wand schlafen für 5 Minuten und ich wache sofort wieder auf.
Ja.
Ich sage ja nicht, dass das gesund ist.
Ja.
Aber ich sage dir, wie schaffst du das mit ganz viel Fleiß und Disziplin, das gut zu machen?
Wahnsinn.
Nur so. Nur so. Und mittlerweile bin ich wahnsinnig stolz, dass ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Auch das zu ertragen, dass das so schlecht gefilmt ist.
Ach, das ja auch. Ist ja
ich hatte da, ich war ja da die kleine Astrid, die da irgendwie einen Käseladen hatte. Und der Käseladen war so schlecht ausgeleuchtet. Und ich hatte aber da meine größten Szenen. Und ich sah immer aus wie der absolute Vollmond, weil die mir keine Kante vom Licht gegeben haben. Und dann kamen immer die Leute, die Redakteure die keine Ahnung von mir haben und gesagt, wieso siehst denn du da so scheiße aus? Ich sage, guck mal, die nächste Szene, 5 Minuten später bin ich im Restaurant.
Ja.
Ist der gleiche Tag.
Ja.
Warum sehe ich nicht scheiße aus? Wissen wir da nicht. Ich sage, kann ich euch aber sagen. Weil das Licht scheiße gesetzt war.
Ja.
Also geht zum Licht und nicht zu mir.
Ja, klar.
Aber es frisst ja die Energien weg.
Ja, selbstverständlich.
Ja, so. Und das ist natürlich auch so ein Ding, sich so zu ertragen. Ne? Weil du weißt, wie du aussehen, also schon mal, nur mal vom Aussehen her, wie du aussehen kannst, wenn du gut ausgeleuchtet
natürlich.
Bist. Ja? Und wie du aussiehst und das Ding ist, es ist nicht bloß Eitelkeit, sondern das lenkt ja komplett ab.
Von der Rolle auch ab.
Das lenkt ab, wenn du gehst von einer Szene in die andere, in der einen kannst du mitträumen, hoch, ist sie niedlich.
Ja, klar.
Weißt du, Geier was? Dann kommst du in den Käseladen und denkst, oh, hat man ihr gerade ins Gesicht gehauen oder so.
Ja.
Und das lenkt ab.
Ja, richtig.
Ja? Aber die Zeit ist nicht und das Augenmerk ist nicht drauf und da sprechen die falschen Leute zu den falschen Leuten und ich wollte es auch nicht ändern, meine Energie da rein.
Ja.
Ich dachte, nein, auf gar keinen Fall nicht mit Windmühlen kämpfen. Ich muss meinen Text lernen, ich will die Rolle gut spielen.
Ja.
Scheiß drauf, wie du aussiehst, das ist natürlich auch mutig.
Ja, total.
Ne? Weil das möchte man ja nicht.
Nee, natürlich
da
nicht.
Da so aussehen.
Na klar.
Wenn man schon gut spielt, sieht aber keiner, weil man nur denkt, Gott, was ist denn mit ihr los? Wer ist ihr ins Gesicht getreten?
Ja. Oh, man kann so viel lernen fürs Leben, finde ich, worüber wir sprechen, oder?
Wenn man das könnte.
So.
Wenn man das könnte, das kann man aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, man kann nur lernen über eigenes Machen.
Über eigenes Machen, ja, natürlich. Aber also ich kann das so nachvollziehen, was du erzählst aus meinem Leben.
Ja.
Alleine die Minutentaktung mit Kindern. Ja. Ich muss oft in Minutentaktung meine Tage bewältigen irgendwie.
Ja.
Und 10 nach da sein und nicht um voll.
Was da gut hilft, sind diese Pläne. Also ich schreibe das nach wie vor, also erst recht, seitdem ich bei den Rosen raus bin.
Ja.
Und ich habe immer meine Tagespläne, wo ich wirklich dann schreibe, 6.30 Uhr aufstehen, von 6.30 Uhr bis 7 Uhr Me-Time. Da ist Kaffee machen dabei und eine rauchen und dann entweder Sport oder mit dem Hund oder Bad und dann ab der Stelle das und das an Erledigungsliste und dann gehst du da und dann machst du, wirklich, ich schreibe es mir auf.
Ja.
Es ist gut fürs Gehirn.
Ja, das
Gehirn
das
sieht es und sagt, okay, ich mach mit.
Ja, das stimmt. Im Gehirn ist total.
Klappt dann nicht immer?
Nee.
Das verzeih ich mir dann am besten mal selber.
Ja, richtig.
Und dann mache ich weiter.
Ja.
Meine Entscheidung.
Ja. Claudia, wie pflegst du dein Instrument? Ich habe gesehen, dass du Pole Dance gemacht hast oder machst. Also was machst du für dich als Schauspielerin?
Na, als Mensch
über
vor allen Dingen.
Oder als
und dann
fällt
das, gut, beim Schauspiel ist halt, wenn ich spiele, ganz klar einsprechen. Ne? Das
ja.
ist ja auch nicht so kompliziert, mein Gott. Bin ja, ja kein Sänger, ne? Da ist nochmal anders.
Ja, musst du singen, einsingen. Ja,
und
ja.
Der Sport, den mache ich fast jeden Tag, meine gute Stunde so.
Mhm.
Das ist irgendwann durch ein privates Ereignis in meinem Leben, hat sich das für mich so rausgestellt, dass das richtig gut ist. Und es ist jetzt wirklich Bestandteil meines Lebens.
Mhm.
Und ich mag mich gerne leiden dabei. Und damals habe ich auch angefangen, Pole Dance zu machen. Aber dadurch, dass ich auch ein Angeber bin. Ich habe es dann übertrieben.
Mhm.
Und dann habe ich mir erst die Arme gerissen.
Oh.
Und die kannst du dann, die brauchst du schon an der Stange.
Ja.
Und als die dann nach einem halben Jahr wieder heile waren, weil ich hatte mich nicht richtig aufgewärmt.
Ja.
Und hatte drei Drehungen oben gemacht.
Oh.
Und dann habe ich mir, weil ich auch mit den Mädels bei der Floristerei auch so Power-Yoga mache, und dann habe ich mir auch wieder beim Angeben, habe ich mir das rechte Bein gerissen.
Oh.
Und das dauert jetzt auch wieder ein halbes Jahr. Und da dachte ich so, auch diesen Fehler verzeihst du dir am besten mal gleich selber.
Sofort, ja.
Und dann wirst du halt, was tust du? Jetzt nicht jammern, kannst mal kurz so, okay, und dann ist Schluss, weil es ist ja jetzt auch keine Operation im offenen Herzen.
Mhm.
Und dann fängst du halt nächstes Jahr wieder von vorne an.
Ja.
Mit dem Pole-Dancen. Ja, da musst du wirklich von vorne anfangen, weil die Muskeln bilden sich alle zurück, die Kondition bildet sich zurück. Der Sport, den ich mache, der ist toll für alles, aber nicht für diese Kondi an der Stange, wo du mit dem Eigengewicht arbeitest. Und wenn ich da jetzt nicht ausgeheilt bin, da verletze ich mich bloß wieder und das ist Mist.
Mhm.
Aber Pole Dance ist deshalb so gut, weil ich bin ja schon 58 und wenn du so an der Stange dich bewegst mit diesem Ich zeige dem Körper, wo es lang geht, das gibt mir eine große Macht über mich selbst.
Toll.
Weil da musst du so diszipliniert sein, dass du, das ist eine Stütze für dein privates und dein berufliches Leben. Einfach.
Ja, bestimmt.
Würde sowieso sagen, ey Leute, macht regelmäßig Sport. Das zieht euch so aus den Löchern, das kracht.
Ja.
Und ich habe in meinem Wohnkeller habe ich ein kleines Rad, mit dem mache ich eine halbe Stunde Cardio, bis ich schwitze so richtig dolle. Und dann habe ich ein Programm für den Oberkörper und eins für den Unterkörper. Und ich mache dann entweder Cardio und Oberkörper und Gewichte dann nochmal. Oder ich mache Cardio und Unterkörper und Gewichte.
Hast du Gewichte zu Hause auch bei dir?
Ja.
Ja.
Mache ich aber nur drei Übungen und ich bin ganz gut im Muskelaufbau.
Ja, cool.
Das funktioniert ganz gut. Und wenn ich zu viel Stress habe, was durchaus eben halt, weil ich auf diesen ganzen Standbeinen umherhüpfe, die ich gerade ausübe, sage ich mir, du musst aller spätestens am dritten Tag was machen. Also wenn du nicht schon am zweiten was schaffst oder nicht jeden Tag, musst du aller spätestens, sonst rutscht es dir weg.
Ja.
Und dann kann es passieren, dass ich halt um 10, um 11 nachts in den Keller gehe und mache.
Hast.
Ja, aber mir geht es dann super danach. Ja, ich kann dann auch besser schlafen und alles. Aber das ist vor allen Dingen an diesem dritten Tag, bin ich halt schon wirklich durchgestresst, durchgestrahlt. Da muss ich mir wirklich richtig in den Hintern treten, dass ich das mache. Aber es ist für den Kopf vor allen Dingen, es ist gar nicht so für den Körper. Das ist dieses, wenn du jetzt nicht, es läuft dir davon, weil Stress wirst du immer haben.
So
irgendwann ist es der vierte, irgendwann der fünfte Tag, irgendwann machst du es gar nicht mehr.
Ja.
Und das will ich nicht.
Ja.
Die Gewohnheit muss bleiben.
Ja.
Es hat lange genug gedauert.
Ja.
Ne? Jeder von uns braucht 6 Wochen bis 2 Monate, bis eine Gewohnheit drin ist.
Ja.
Ich habe die mir hart erkämpft und mein Körper fühlt sich sehr wohl dabei und ich kriege auch ganz viel positives Feedback. Was, du bist schon 58 und so und ich denke so mehr, lauter.
Ja, natürlich.
Lauter, mehr
mega.
Davon.
Natürlich, du siehst mega aus, auf jeden Fall. Claudia, und ich bin ja Stimmtrainerin.
Ja.
Wie ist denn deine Beziehung zu deiner Stimme und wie hat sich deine Stimme verändert, zum Beispiel, von, wenn du sagst, so von Schauspielschulzeiten, deinem ersten Film zu
ich
heute?
Ich habe vor kurzem tatsächlich,
ich
weiß gar nicht, wer mir das geschickt hat. Mein Vater, glaube ich, irgend so einen Mitschnitt gesehen von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung heißt, auch so ein ganz berühmter Moderator, ist mir alles schon aus dem Kopf raus. Und da habe ich ein ganz zartes, kleines Stimmchen. Oh Gott, ganz süß, ganz niedlich, so ein Mädchen.
Ja.
Und natürlich hat sich meine Stimme dahingehend verändert, dass ich bin tiefer geworden. Je wohler ich mich fühle, desto tiefer werde ich, weil ich dann stütze beim Sprechen. Wenn ich ganz aufgeregt bin, bin ich oben und sächsisch. Und mir hilft sehr dabei dieses Bekennen zum Vulgärsein. Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig verstanden wird, aber so dieses, alles mit CK oder SZ. Ja, ich muntere auch meine Coaches öfter auf, dass sie das sagen, damit die Kraft rauskommt, damit die rausknallt.
Okay.
Ja.
Mit SZ, was meinst du damit?
Scheiße Szene. Zum Beispiel. Ach so, Scheiße. Oder Ach so. Ficken oder Ficken okay. 2000. Ah. Alle, okay. die mich kennen, wissen, wovon ich rede.
Okay.
Also wo ich einfach sage, so raus damit, raus damit, raus damit. Ich werde dann ganz oft unterschätzt, weil viele Leute denken dann, mein Gott, die ist ja einfach ein bisschen schlicht und vulgär und so weiter. Ja, ja. Ich schiebe das. Tatsächlich. Ja. Ich bin auch ein zartes Seelchen.
Ja.
Aber das sind meine Handwerkszeuge. Ich hau in die Bresche und fördere das regelrecht, damit das rauskommt und du siehst, wo deine Kraft ist und damit umgehen lernst.
Mhm.
Mir hilft das jedenfalls.
Mhm. Cool.
Und meine Stimme ist, ich habe auch im Podcast jetzt in der Folge von dir nochmal, wie gesagt, auf der Autofahrt gehört und da war auch jemand, der gesagt hat, je wohler es mir geht mit dem ich rede, umso besser sitzt meine Stimme.
Ja.
Und so ist es bei mir auch.
Ist so, ne?
Ja, ja.
Ja, wir nehmen ja auch viel auf vom Gegenüber und stellen uns ein und
genau.
Stimme verändert sich dann.
Ja.
Ja. Was steckt denn hinter deinem Superwoman-Coaching, was du machst? Gibt es das noch?
Das gibt es noch. Ich bin bloß gerade dabei zu bemerken, dass ich nicht alles auf einmal schaffe.
Mhm. Ja.
Und das ist wirklich, also die Floristerei ist da Basic-Verdienst, dann kommen meine szenischen Lesungen, dann habe ich noch mit Kollegin andere Projekte, dann habe ich meinen Sport und dann das Theater, was ich jetzt auch wieder spiele im Winter und dann steht nächstes Jahr wieder ein großes Stück, was ich mit Matthias Nagatis hoffentlich machen kann, in Dresden oder bei Dresden oder wo auch immer.
Und
das Coaching ist ein bisschen runtergefallen.
Ja.
Also ich habe da eine Ausbildung gemacht, mehrere Ausbildungen sogar, einmal über Monate und einmal über ein halbes Jahr. Und das hat bei mir so viel ausgelöst und so viel gemacht, dass ich mir eigene Programme raufgeschafft habe.
Mhm.
Ich komme aber nicht dazu, meine Seminarvorstellungen auf Papier zu bringen.
Mhm.
Also ich habe eins fertig, damit bin ich auch, oder zwei sogar fertig. Mit dem Körpersprachseminar bin ich ganz oft unterwegs gewesen.
Mhm.
Und habe da mit 12 Leuten immer mal so einen ganzen Tag zugebracht, 2 Tage am Stück meistens und das ist sehr schön. Und dann habe ich noch ein Seminar, das heißt Liebeskummer und Pole Dance.
Oh.
Aber da bin ich reingerutscht ins eher Persönlichkeitscoachen. Und dann bin ich irgendwann auf die Selbstführung und Krisenmanagement, weil das liegt mir sehr, weil ich kann empowern ohne Ende.
Cool.
Und das macht mir ganz große Freude. Und ich habe auch schon Orte, wo ich da mit hin kann. Nur habe ich so einen Anspruch auch wieder an mich selber, dass es wirklich Hand und Fuß haben muss. Und dazu gehört nicht bloß die Örtlichkeit, die Verköstigung, sondern wie viele Leute kommen, wie ist die Akquise, wie schreibe ich die an und vor allen Dingen, was ist im Seminar drinnen.
Natürlich.
Ne?
Und
ich bin gerade so dabei, mir fürs nächste Jahr auch ganz dolle zu wünschen, dass ich diese ganzen Standbeine einfach mehr in die Balance kriege.
Mhm.
Weil ich merke, dass ich müde bin. Ne?
Ja,
also ich arbeite wirklich jeden Tag. Heute habe ich frei, heute bin ich hier.
Ja, ja, stimmt.
Ja? Das macht Riesenspaß, mit dir zu sprechen.
Ja.
Natürlich ist das für mich trotzdem, da kommt ganz viel Energie. Das ist die beste Arbeit, die es überhaupt gibt. Ne?
Ja.
Aber ich verbrenne natürlich viel Energie.
Ja,
ich muss von A nach B, muss meinen Hund unterbringen und so weiter.
Stimmt.
Und möchte auch möglichst keinen Blödsinn erzählen. Ja, also so.
Na ja, klar, du musst voll
und,
konzentriert
Und das
sein.
Ist mein freier Tag. Und heute Abend werde ich noch Sport machen und mich für morgen vorbereiten. Und dann noch mal so ein paar Büro. Sachen muss ja der Mensch auch machen, irgendwie die Kraftwerke anrufen, wann dürft ihr hier wegen Wasser aufs Grundstück
so
und so weiter.
Das.
Dieser ganze furchtbare kleine,
der kleine
Mist, ja genau. Ja. Und ich habe so gedacht, als ich mit dem Basic-Job jetzt angefangen habe und ich kann das nur jedem empfehlen, weil du bist krankenversichert und du musst dich um diesen ganzen Mist nicht mehr kümmern,
hast
zwar bloß ein kleines Geld, bekommst es aber und du bist im Team. Ich liebe es,
herrlich,
im
oder?
Team zu arbeiten. Ich ertrage das nicht nur mit mir so alleine.
Ja.
Und da ist das Coaching so ein bisschen hinten runtergerutscht. Ich habe zwar meine Jahrescoaches noch, läuft aber so ein bisschen aus.
Mhm.
Und wenn Anfragen von außen kommen und die sagen dann, oh, uns zum Beispiel jemand abgesprungen, habe ich öfter mal, kannst du kommen, weil die wissen, was ich schaffe, auch improvisabel, wollte ich gerade sagen, dann setze ich mich da aufs Auto, dann denke ich die Autofahrt drüber nach, was mache ich da, und dann schnupst das, ja. Also das ist überhaupt nicht das Thema. Aber bevor ich da wieder losziehe mit meinen eigenen Seminaren, brauche ich Zeit und Muße. Und ich habe auch keinen Bock mehr, nur noch zu arbeiten.
Ja.
Also das geht einfach nicht.
Nee.
Da kommt auch, glaube ich, nicht so viel raus, wie ich möchte.
Ja.
Und ich habe halt gemerkt, Also wenn ich die Kraft hätte, würde ich es machen, aber habe ich nicht. Mhm. So wie ich durch mein Leben gehe, verbrenne ich Energie, dass es kracht und anders möchte ich es auch nicht. Mhm. Und das bedeutet dann halt auch, dass ich mir eingestehen muss, dass ich jetzt mit 58 einen verlangsamten Stoffwechsel habe und müde bin, ja. 19 Uhr. Und dass ich dann doch noch mal eine Stunde schlafen muss. Ja. Wenn ich dann noch Sport machen will, muss ich dann wieder hoch, aber ich muss die Stunde schlafen.
Ja,
und früher war mein Leben so, dass ich durchgebrettert habe bis 2 nachts.
Ja.
Ist nicht mehr so. Und da bin ich sauer. Und dann denke ich nicht mehr als 15 Sekunden, Vera F. Birkenbiel, wenn du dich mehr als 15 Sekunden ärgerst, dann solltest du mal drüber nachdenken, was du da noch nicht geklärt hast in deinem Leben.
Ja, stimmt.
Und ich akzeptiere es langsam, dass ich doch nicht mehr so viel schaffe. Ne? Mhm. So. Aber ich bin schon sauer, dass das Leben so ist, dass man alt wird.
Ist blöd, ne?
Ist scheiße.
Ja, ich finde das auch.
Ich finde das total doof. Ja. Was ist denn schön daran?
Ja, weiß ich auch.
Die Endlichkeit jetzt oder was? Oder dass ich so gelassen bin? Na, das ist ja wohl das Mindeste. Habe ich jetzt auch mal zu einer Freundin gesagt.
Ja,
ich sage, was ist denn das Schöne am Alter? Und ich sage, es ist überhaupt nichts schön dran.
Ja.
Ja, körperlich wirst du musst da und da, dann kannst du nicht mehr essen, was du willst und hin und her. Und dass wir dabei gelassen werden, na, das ist ja wohl das Mindeste, was dabei rausspringen muss. Man muss aber stark verdient.
Ja, das ist wohl wahr. Ja,
also das gibt mir nicht das Alter, das gebe ich mir.
Ja, das ist auch das Mindeste.
Und auf der anderen Seite das ganze Hormonzeug und das alles.
Ja.
Es ist doch wirklich, und vor allen Dingen, dass die Endlichkeit so nahe rückt. Und dass ich weiß, in 20 Jahren, in 40 Jahren bin ich tot. Darf ich gar nicht dran denken.
Nee,
da geht bei mir der Wahnsinn los im Kopf. Weil das möchte ich gerne weiterhin verdrängen.
Ja, das ist ein komisches Gefühl, finde ich auch.
Ja, und so viel hat sich letztendlich auch nicht geändert, was uns Frauen anbelangt.
Ja,
ne?
Ja.
Mit Akzeptanz, mit Jobs und so weiter und so fort.
Hat sich noch nicht viel geändert,
Nee, sagen sie alle, finde ich nicht. Finde ich, ist zu wenig.
Ja.
Also das ist diskriminierend.
Ja, richtig, das ist es. Das ist es.
Ja.
Claudia.
Mensch,
Wahnsinn. Claudia, ich habe eine Frage zu unserem Beruf des Schauspielerinnenseins.
Ja.
Was ist für dich das Schönste an dem Beruf? Warum liebst du ihn immer noch?
Weil er mich so, ablenken ist das falsche Wort, aber so in seinen Bann zieht.
Mhm.
Weil er so herausfordernd ist, weil er so fein sein kann, weil er so verbindend sein kann, weil ich so viel über mich lerne, nach wie vor.
Mhm.
Und ohne und. Punkt. Ich liebe diesen Flow, wo ich alles vergesse.
Ja.
Das bringt es auf den Punkt,
ja. Ja. Ich kenne das. Ich bin viel im Studio und spreche als Synchronsprecherin. Und ich denke oft, ich kenne keinen Moment in meinem Leben, wo ich mich so sicher fühle, verrückterweise, als wenn ich spiele.
Ja, und dann kommt, na klar, und dann, wenn du dabei bist, ist es wunderbar, ne?
Ja.
Aber so gerade bei meinen szenischen Lesungen, die ich ja auch fast selber gestalte, im Sinne von vorbereite, denke ich jedes Mal abends dann, bist du wahnsinnig, dass du dir das antust.
Ja.
Dass du dir den Schuh anziehst, dass du da jetzt mit dem, was du dir da ausgedacht hast, da jetzt dahin gehst und das machst mit so viel Ungewissheit noch, weil es viel Improvisation bei mir dabei und ich bin kein Meister der Improvisation, aber für mich ist ganz toll, dass ich mich das traue und ganz viel lerne.
Super.
Und auch die großen Stücke natürlich im großen Theater, wo ich dann jedes Mal denke, oh ja, meine Kollegen bringen mir das ja schon entgegen. Ich bin hier die Berufsälteste und auch irgendwie, ich weiß immer irgendwie Rat und wenn was ist, dann wird sich an mich und ich werde es schon hinkriegen und so. Und manchmal stehe ich draußen an der Soffitte und denke, Alter, jetzt der Riemen, 2 Stunden.
Ja.
Dann gehe ich raus und es ist herrlich und ich liebe es.
Ja.
Ich liebe es.
Ja.
Ja. Es ist einfach das, was ich, und das ist auch ein bisschen das, was du, wo du vorhin gesagt hast, mit dem Coaching, ne?
Ja.
Es ist halt, sind alles eigenständige Berufe. Und wenn du die richtig gut machen willst, brauchst du viel Zeit und Energie dafür. Und bei mir hat sich rauskristallisiert, als die Kohle dann endlich mal zu alle war.
Mhm.
Das war jetzt auch ein schöner Satz.
Ja, zu alle.
Endlich mal zu alle war. Also ohne endlich, als die Kohle alle war, übrigens unter anderem durch Corona.
Ja.
Und ich nicht mehr von meinem Ersparten leben konnte und mich komplett anders orientieren musste.
Ja, ja.
Und dann die Floristerei für mich gefunden ja. habe. Danke, Herr Fischer, übrigens, dass Sie mich genommen haben.
Ja.
Und ich da meine Freiheiten habe.
Ja.
Ne, in Absprache,
ja.
sonst hätte ich das nicht machen können. Jetzt war ich so gerade bei Herrn Fischer
ja.
in seinem Büro, dass ich den Anfang des Satzes vergessen habe. Der wird sich totlachen, wenn er das hört. Ja.
Schöne Grüße.
Nee, genau. Ich weiß wieder, wo ich ja. hin wollte. Dass ich dachte so, ich würde alles bedienen können, weil ich habe ja so wahnsinnig viel Energie. Und dann hat sich das Schauspiel rauskristallisiert.
Mhm.
Weil ich kann zwar artenfremd arbeiten mhm. und mhm. die Floristerei ist zwar auch kreativ und künstlerisch, mhm. aber es ist nicht Schauspiel, natürlich.
Ja. Ja.
Und ich brauche es.
Ja.
Ich brauche es. Es ist wie mit meiner Tochter. Ich glaube, dass es bei ihr auch so ist, dass die unbedingt singen muss.
Mhm.
Ja, wir brauchen das für unsere Seelen.
Mhm.
Und wenn ich von der Zeit her überlegen muss, mache ich jetzt Coaching oder mache ich Schauspiel, mhm. wird das Schauspiel immer
ja.
den Vorrang haben.
Ja.
Weil ich muss mich
ja.
in dieser Richtung entäußern.
Ja.
Das Coaching fließt ins Leben ein und es wird garantiert auch wieder ja. mehr Zeit dafür geben, weil ich liebe es auch sehr und ich
ja.
kann da auch richtig was. Nur hat das Schauspiel jetzt gerade ein bisschen gesiegt.
Da siehst du.
Und schön. Das ist okay so und das habe ich jetzt akzeptiert und ich lebe sehr gerne so damit.
Ja, toll. Mhm. Toll. Claudia, ich danke dir so für das Gespräch. Und jetzt kommt natürlich meine letzte Frage.
Auf die ich mich vorbereitet habe.
Auf die du dich vorbereitet hast. Und zwar, wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben in
ja.
dieser Welt?
Ja.
Ja.
Ich möchte sie für die Dankbarkeit erheben.
Oh.
Weil wenn man dankbar ist, dann ist man gesund.
Ja, richtig.
Ne? Und ich kann, ich meine damit nicht dieses, da gehst du irgendwie verdödelt durch die Welt und sagst, ich bin so
dankbar.
Ich bin so dankbar. Das meine ich nicht so. Ich meine solche konkreten Dinge wie, ich stehe früh auf, mache
ja.
die Augen auf und denke, boah, wie geil, dass ich aufgewacht bin.
Ja.
Ja? Ich bin dankbar dafür.
Ja.
Denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Macht nee. Euch mal bewusst einfach, ihr kriegt das Atmen geschenkt. Es atmet euch.
Yes.
Ja, wir sind auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Entscheidet euch dafür, dankbar und demütig zu sein.
Yes.
Weil das hilft, durchs Leben zu gehen, wenn man das wirklich erspürt, wenn das wirklich da ist. Du kannst mit anderen Menschen ganz anders umgehen, wenn du dankbar bist. Dann bist du nämlich automatisch ein bisschen demütig. Guckst mehr, quatschst nicht mhm. so viel und umarmst das Leben.
Mhm.
Das ist mir ganz wichtig.
Ja. Ja, das finde ich auch ganz wichtig.
Ejo.
Auch das Demütigsein finde ich auch ja, ganz wichtig.
Ja.
ja, total schön. Vielen Dank.
Gerne.
Ah, ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wir freuen uns über Feedback.
Ja, ich freue mich total, wenn ich es dann höre. Da denke ich, oh, was hast du da alles
ab? Ja, ja.
Kennst du das, wenn man sich selbst so abhört und dann denkt so, ah, also man studiert sich ja selber, ne?
Ja, selbstverständlich.
So.
Wir studieren uns, wenn wir uns
und,
hören.
Genau, oder sehen eben halt so, ah, da warst du so, ah, deswegen hast du, ah,
ja,
das
ja.
ist ja spannend, was dir da so unterbewusst, auch wie noch ist der Satzbau
ja.
gewesen und so.
Ja, ja.
Diese Sachen, ne, das finde ich wirklich spannend.
Man hört auch, ich finde, man hört oft, wie das Gehirn denkt
ja,
oder
ja,
funktioniert.
Ja, ja.
Auch vom Gegenüber, aber auch von mhm. einem selber. Total. Also wir freuen uns über Feedback. Ihr findet
ja.
unsere Kontaktdaten in den Shownotes.
Genau. Und wenn ihr
ja.
Irgendwie Intendant seid von einem kleinen Theater
ja.
oder so, dann könnt ihr meine szenische Lesung Starke Frauen, Männer ausdrücklich erwünscht.
Oh yes.
Ich mache Könnt ihr mich booken?
Booken.
Könnt ihr mich booken?
Könnt ihr Claudia booken?
Könnt ihr mich booken? Und
ja.
dann werde ich euch beehren mit meiner Kunst.
Oh, das wäre toll. Auch in Hamburg bitte, die Theater aus Hamburg. Das ist Claudia Sieger.
Kleinere, ja, genau.
Ja, das wäre toll.
Ich habe mittlerweile schon 2 fertige Teile.
Ja, wirklich?
Ja, ja, ja.
Da muss ich mir ganz kurz, worum ja. geht es in deiner Lesung? Das müssen wir noch kurz
besprechen.
Es ist
immer ganz unterschiedlich, weil starke Frauen, das ist ja ganz weit ja. gefasst. Und Männer ausdrücklich erwünscht habe ich jetzt mit reingenommen, weil
ja.
die Männer dann immer denken, sie dürfen nicht kommen oder so, völliger Quatsch. Ich kann bloß mal so ein bisschen stichwortmäßig
ja.
sagen. Im ersten Teil habe ich mich komplett konzentriert auf Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne,
mhm.
und habe 3 Frauen mir rausgepickt aus diesen Wahnsinns-Interviews, die sie da geführt hat.
Mhm.
Und einmal ist es die 22-jährige Susanne, dann die 42-jährige Erika und die 93-jährige
oh.
Julia.
Mhm.
Und ich lese spielend mit Kostüm.
Toll.
Ich sage nur, Die 93-jährige Julia hat mittels Backpflaumen, ich habe auch Perücken dabei und so weiter, natürlich nochmal eine ganz andere Sprache.
Okay.
Und sieht auch anders aus als die 22-jährige.
Ah, ja.
Und diese Verwandlung funktioniert so schnell mit ein bisschen Musik, immer Basiskostüm und so. Das ist im ersten Teil zu sehen und das ist mittlerweile so gut eingespielt, das macht mir so eine Freude. Und der zweite Teil, der ist jetzt, den habe ich nochmal überarbeitet, weil da habe ich bis zur Pause Adam und Eva, habe ich die Adam, ich komme nicht zu schnell in diese Stimme hinein.
Okay.
Das ist für mich die männliche Stimme von die Adam.
Okay.
Adam und die Eva.
Okay.
Und die Eva ist halt Eva, ganz weit oben, nach Mark Twain.
Ja, ja, das gibt es, ja.
Ich habe das so auseinandergenommen und habe das gegengesetzt und spiele das lesend. Lese das spielend, auch wieder mit Kostümen und allem. Und es ist so fucking anspruchsvoll.
Mhm.
Dieser Text, der macht mich wahnsinnig.
Mhm.
Weil bei dem habe ich dann wirklich nochmal mir alles nochmal neu beackert und größtenteils frei, damit ich die Haltung kapiere. Und trotzdem liest du dabei, weil es sonst mit Rechten auch schwierig wird.
Mhm.
Ja? Und dann denke ich so, oh, das ist so richtig, Mann, ich kann es aber auch nicht loslassen. Ja? Und der zweite Teil, da geht es um Barbie und Ken. Von der zweiten Lesung. Und am Ende kommt dann Harry und Sally, die Restaurantszene, wo sie dann am Ende den Orgasmus macht.
Cool.
Ja. Und bei der zweiten Premiere ist der Orgasmus auch so richtig toll geworden.
Oh, toll. Oh, toll, das möchte ich gerne sehen.
Und alles so improvisiert, auch mit viel Perückerei, mit Musik, die ich selber sozusagen übers iPhone, über meine Plauze. Und also eine Wonder Woman Show ist das sozusagen. Und das ist, mich fordert das so heraus, weil ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Controlletti und kein Improvisateur und ich lerne das so sehr, weil du bist auch dem Zuschauer so nah, so nah. Du hast nicht diese schützende Distanz, du bist auf einer großen Bühne und alles und das ist sehr herausfordernd.
Ach toll.
Das aber toll,
ja. Wahnsinn.
Also bockt mich.
Ja, toll. Also möchte ich gerne. Bucht sie, möchte ich gerne sehen. Leute, wir danken euch fürs Zuhören. Ich möchte mich auch einmal bedanken für all euer Feedback zu meinen Folgen. Das ist der Hammer. Ich kriege so viel Rückmeldung und freue mich ganz doll darüber, dass euch das so gut gefällt und ihr euch da berühren lasst und mit hineinnehmen lasst und inspirieren und lasst von den Gesprächen. Das freut mich sehr. Und meldet euch gerne, wenn ich euch unterstützen kann. Beim Finden eurer persönlichen Stimme und eures Ausdrucks. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du.
Yes.
Eure Eva.
Yes. Du machst das so toll.
Oh.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.